Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Drei und los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wundervollen Berlin sitzt Jens Fauldraht, noch leicht angeschlagen von der OM Live, aber man wird langsam wieder wach. Und da drüben in München sitzt...
Hier unten in München oder hier oben, je nachdem, von wo man guckt. Hier ist der Markus Walter.
Ja, aus der USA heißt es neben, weil die haben das nicht so mit Höhen. Und wir sind ja in der Trump-Zeit, dann passt es schon. Und da hinten im Hintergrund lacht natürlich... Erik Kubitz, moin Erik.
Moin aus München. Ich komme ja aus München, Mensch. Hätten wir uns eigentlich zusammensetzen können, Markus, gell?
Stimmt. Hättest du aber bei uns im Büro vorbeikommen können.
Ja,
stimmt. Aber du bist noch heute in München, oder? Du sitzt doch normalerweise in München,
oder? Ich wohne mitten in München, zwischen der Leopoldstraße und dem Englischen Garten.
Das ist ja verrückt.
In der schönsten Stadt der Welt.
Da wohnst du, das ist ja auch fast meine Hut übrigens.
Echt?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Müssen wir nachher.
23 fahre ich aus.
Echt? Ja? Also so
viel Straße. Also, geil, cool. Ach, das ist super.
Siehst du, alle 11 Minuten verlieben sich Hörer auf SEO-Haus.
Einer, bitte. Einer verliebt sich. Darf man nie vergessen, gell?
Ja, wenn 11 Minuten verliebt er sich wieder, gell?
Genau. Cool. Genau, und ganz kurz für den Fall, dass dich irgendeiner nicht, was eigentlich gar nicht geht, Erik, drei Worte zu dir.
Ich von mir, also ich betreibe seit 10 Jahren, glaube ich, mittlerweile oder 9 Jahren die Content-Manufaktur zusammen mit der Elisabeth Mateika. Wir sind, glaube ich, wir haben uns da, glaube ich, ein bisschen Namen gemacht zum Thema Content, ne? Überall Content, Content Man und Content Manufaktur. Wir machen auch technische Analysen, aber in erster Linie rede ich dann auch auf Konferenzen natürlich über Content, über Content Relaunches und solche Themen werden wir nachher auch ein bisschen darüber sprechen. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ihr mich eingeladen habt. Und worüber ich mich natürlich auch wahnsinnig freue, weil ich fühle mich sehr geehrt. Nebendran im Podcast, das hat vielleicht auch schon der ein oder andere gehört, mache ich mit dem Kai Spriestersbach so monatlich wie möglich. Also im letzten halben Jahr, glaube ich, hat es nicht mehr so ganz gepasst. Den Online-Radar, da gucken wir so ein bisschen über den Tellerrand. Und Kai, wir sollten wieder was aufnehmen.
Kann ich nur sagen, weil ich liebe das Online-Radar und bin immer sehr traurig, wenn nichts kommt.
Also Kai, wenn du uns jetzt zuhörst, gib wieder Gas, melde dich bitte beim Erik, er wartet.
Es lag ja auch mit an mir, also, aber trotzdem an dieser Stelle können wir natürlich Kai Spriestersbach grüßen.
Sehr gegrüßt. Und dann bist du ja eigentlich mit der Content-Manufaktur und Content-Man sozusagen die Content-Antwort auf Christoph Kemper mit seiner lustigen Zeit als Pre-Sales-Page-Man und LRT-Man und Link-Man und also so weiter. Brauchst du nur noch die richtige Sakko-Farbe für dich?
Ja, ich beanspruche jetzt mal für mich, dass der Content-Man, der Begriff Content-Man geprägt war, als es noch keine Link-Research-Tools gab.
Ja, Pre-Sales-Page-Man ja auch, glaube ich.
Ach so, ja.
Genau. Das ist ja auch aus alten Zeiten, wenn die ganzen jungen Zuhörer gar nicht wissen, was das überhaupt ist. Erklären wir euch auch gar nicht, ist alles schon
nee,
gestern.
Nein, okay, ist alles cool.
Sind einfach nur Witze für alte Menschen. Also, jetzt sind wir in der Branche, wo wir schon unsere eigenen Altherrenwitze haben, ist doch geil.
Voll schön. Ja,
dazu noch ein Herrengedeck, bitte.
Genau. Und Erik, genau. Was man auch nicht überspringen darf, du bist natürlich Mitglied auch im Fachbeirat von der SEO.com.
Genau, da bin ich besonders stolz drauf sogar, weil ja. Was mir am meisten wehgetan hat im letzten Jahr tatsächlich war, dass ich auf der letzten Konferenz, also letzten SEO.com einfach krank war. Ich habe es noch versucht, morgens aufzustehen, es ging dann nicht und ich bin echt nicht mehr hingekommen und es war die erste SEO.com, wo ich nicht war.
Dies Jahr klappt's wieder.
Genau.
Gibt, glaube ich, eine ganz gute Agenda.
Und ich freue mich, die ist ziemlich geil wieder geworden. Da können wir stolz sein. Gell, Markus?
Genau. Mhm.
Genau.
Prima.
Schön.
Good job, good job. Ansonsten kurz bisschen Housekeeping. Nummer eins, wir haben einen neuen Podcast bei uns auf Termfrequenz, und zwar den 404 Podcast vom André Goldmann, an der Stelle auch sehr gegrüßt, der netterweise es versucht sogar wöchentlich zu senden, was ich ja ultra krass finde, wenn wir unsere Monatsfrequenzen kaum halten. Aber dafür gibt's dann auch regelmäßig Content hier. Und etwas, was natürlich nochmal ein Aufruf ist, den wir normalerweise immer am Ende machen, aber da das mit dem Kommentieren ja nicht mehr so gut klappt, ich verstehe, ihr habt das Ding auf dem Podcatcher und dann hat man keinen Bock, da auf den Blog zu gehen, ist ja auch alles nervig, Blog ist ja Technik auch von letztem Jahrtausend, bla bla bla. Ihr könnt uns aber auch auf unserer Facebook-Seite Termfrequenz Podcast kommentieren. Ihr könnt uns aber auch sicherlich einfach über Facebook anhauen. Also so ein bisschen Feedback ist immer ganz gut zu den Inhalten. Und da nochmal auch Dank an alle, die das bisher schon getan haben. Es freut einen immer sehr. Und ganz geheim, wir haben noch einen Podcast in Planung, aber der wird von ultra krass. Ich bin noch überlegen, ob ich den überhaupt verstehe. Aber egal, anhören kann man sich ja trotzdem. Ja, von zwei die wirklichen Brains aus der Branche, die da so technisch ein bisschen abgehen. Das wird bestimmt abgefahren.
Jetzt schürst ihr aber ganz schön die Spannung.
Ja, ein bisschen arg hohe Hürde, die armen Jungs, gell? Aber mal.
Ja, ich muss da ein bisschen Druck aufbauen, damit die endlich liefern. Deswegen ist hier alles.
Okay.
Genau. Aber waren auch beide schon Gast da und waren auch Topscorer in den Download-Zahlen. Ach, die ich übrigens nächstes Mal wieder rumschicken muss an alle. Aber auch das aus meiner langen Taskliste. Hey. So, 4 Wochen Rückblick. Ist ja jetzt auch mal wieder ein eher N-Wochen Rückblick. Was gab's Schönes? Es gab einen sehr schönen Artikel von Björn Beth oder Beth. Ich weiß nicht, ob man dich mit TH ausspricht oder mit TH.
Ich glaube Beat.
Ich glaub, Beat. Also Björn, sorry, dass ich deinen Nachnamen noch nicht aussprechen konnte. Ich entschuldige mich dafür wirklich sehr. Aber er hat einen saugeilen Artikel geschrieben zur Google News Optimierung, den er leider wieder runternehmen musste, und zwar über PlikCH. Ein saugeiler Showcase. Soviel ich aber weiß, ist, wenn man ihn anhaut auf Facebook, gibt er ihn den nochmal raus. Aber er musste ihn aus irgendwelchen Gründen runternehmen, haben ein paar Leute gemeckert, weil er ein paar Beispiele hatte, da ging es so um irgendwelchen Anschläge etc. Aber News optimiert man halt einfach alles. Also Kinders, die da rumpinsen, sorry, das ist halt News-Business. Also ich kann nichts dafür, dass die Welt kacke ist.
Ich sehe gerade, der Artikel ist wieder
online. Einer.
Der ist wieder
online. Ah, er ist wieder da.
Ja, ja.
Umso besser. Umso besser. Dann kann ich ihn wirklich nur dringend empfehlen. Weil es ein wirklich saugeiler Case ist. Hast du ihn gelesen, Markus?
Ich habe ihn, also selbstverständlich. Ich bin ja auch im News-Geschäft da war es natürlich schon spannend, natürlich auch da mal über den Tellerrand zu gucken, mal in die Schweiz zu schauen, wie die PlikCH zum News-Anbieter Nummer 1 wurde. Und es ist alles jetzt nichts Neues für die News-Hasen, aber es ist mal wirklich eine tolle Übersicht und nochmal eine tolle Zusammenfassung, was man so als News-Publisher einfach, ja, tun muss, um erfolgreich zu sein. Ist gut?
Absolut. Also kann man wirklich, sollte man lesen, wenn man irgendetwas mit News zu tun hat. Das zweite war, das muss ich mal ganz kurz aufrufen, ob das war bestimmt wieder unser Freund Gary, der ja doch immer lustige Sachen von sich gibt, der auf der SMX, wo auch immer sie jetzt ja war, ist ja ständig irgendeine SMX auf dieser Welt. Ja, ist doch so, oder? Du kannst, glaube ich, das ganze Jahr auf einer SMX sein, wenn du Bock hast.
Ja, stimmt schon, ja. Und dann liest du, irgendjemand hat auf der SMX gesagt, das und all.
Genau, und da hat er halt SMX über den Mobile Index gesagt, dass sie da doch so ein paar Problemchen gefunden haben beim Einführen und dass es wohl ein bisschen länger dauert, aber vor allem, dass sie wahrscheinlich doch ein paar Desktop-Signale dann zukünftig auch in ihrem Mobile-Index haben, weil doch überraschenderweise auf Mobile-Seiten weniger Links sind, surprise, 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 und weniger Content. Da möchte ich nur an die SEO.com erinnern, da hatten wir das nämlich letztes Jahr auf dem Panel John Müller genau das gefragt. Und er hat auch gesagt, darauf haben sie definitiv noch gar keine Antwort. Und offensichtlich sind sie jetzt schon so weit zu sagen, das so ganz wird es nicht hinhauen. Und deswegen werden wahrscheinlich, wenn es einen Mobile First Index gibt, dort weiter Desktop Signale einfließen, all die, weil es sonst nicht so arg gut funktioniert. Wenn ich das mal kurz so
zusammenfassen darf. Ich finde, daran kann man wieder zwei Sachen ganz schön sehen, nämlich erstens, dass Google doch offenbar auch denkt, also dass sie durchaus in der Lage sind, ich meine, gut, das hätten sie natürlich vorher auch machen können, also weil das ist natürlich, Realität ist tatsächlich, dass es viele Mobile-Seiten gibt, auf denen weniger Inhalt ist, das hätten sie vorher auch schon wissen können und deswegen bräuchten sie jetzt nicht zurückzurudern. Aber ich finde es tatsächlich ganz, ganz, ganz cool, dass sie sagen, okay, nee, wir müssen dann doch nochmal ein Stückchen zurückrudern und es auch noch öffentlich machen. Und das Zweite finde ich tatsächlich, warum macht jemand weniger Text auf eine Mobile-Seite? Ne? Also einklappen ist in Ordnung, wegklappen ist okay, aber man sagt ja auch, da gab es ja, glaube ich, mal vor 2 Jahren eine Studie, das in Mobile recherchiert und auf dem Desktop gekauft wird, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt weniger Inhalt auf die Mobile-Seiten machen. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, das nochmal von Google bestätigt zu bekommen.
Absolut. Ah, und ist einfach gut, weil Leute waren ja in wilder Panik und wird sehen, es wird nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird, etc. pp. Genau. Und Google kocht auch noch mit Wasser, aber noch irgendein Spruch, aber ihr wisst, was wir meinen. Genau. Nee. So, dann haben wir hier einen schönen Artikel.
Der Nagel.
Genau. Den Daumen.
Genau, der Nagel trifft den Heuhaufen.
Genau. Dann haben wir hier einen schönen Artikel, den habe ich gar nicht in unsere Shownotes reingehauen. Nutzer und Orientierung, warum die Website vieler Unternehmen bei Google einfach nicht erfolgreich ist. Wer von euch hat den reingelegt?
Achso, den habe ich gerade gehauen.
Also ja, gerade quer gelesen, geiler Artikel, aber dann kannst du gleich selber ein paar Worte dazu sagen.
Ja, also ich beschäftige mich gerade mit einem ziemlich mir angstmachenden Thema, nämlich am Mittwochabend habe ich einen Vortrag bei der TGM, das ist die Typografische Gesellschaft in München, das sind lauter Grafikdesigner, vor denen ich dann irgendwie dann mal so 3 Stunden lang ein bisschen erklären soll, wie irgendwas schön aussehen kann und trotzdem gut bei Google rankt. Und ihr wisst ja, Grafiker sind ja diejenigen, die immer sagen, dieses Logo braucht sehr viel Respektraum und wir brauchen formatfüllende Bilder und auf dem Desktop vor allem brauchen wir ein Burger-Menü und keine Navigation mehr. Also das sind die Leute, die auch, denen wir vor 5 oder 10 Jahren, je nachdem, das Flash weggenommen haben und seitdem suchen sie nach anderen Dingen, wie sie unser SEO irgendwie ein bisschen, sag mal, schwierig gestalten können. Ich weiß, es ist jetzt alles ein bisschen arg polemisch formuliert, aber der Grafiker ist nicht unbedingt jetzt der engste Freund des SEOs, also manchmal nicht, manchmal schon. Und ich finde, Hans hat hervorragend so 2, 3 Sachen zusammengefasst, die halt dann auch gar nicht von den Unternehmen selber, sondern eigentlich auch von den Grafikern dann auch verursacht sind, dass eine Navigation halt einfach auch keine Unterpunkte mehr hat, dass auf der Seite überhaupt nichts mehr draufsteht und das wirklich einfach keine Informationen mehr vermittelt werden und dann brauche ich mich auch nicht darüber zu wundern, dass meine Webseite nicht funktioniert. Also es macht einfach keinen Sinn. Da hat ein sehr schönes Beispiel von Recaro sitzen, wo du dich wirklich durchklicken kannst durch die halbe Seite und du weißt immer noch nicht, worum es eigentlich geht. Und dann brauche ich nicht auf Google zu schimpfen, dass die Suchmaschine blöd ist, sondern dann muss ich einfach nochmal ganz kurz mich in die andere Position reinversetzen, muss die Seite vielleicht auch mal aus User-Sicht mir angucken, was weiß der User, was möchte ich ihm denn gerne gesagt haben und wo kann ich ihn denn auch durch die Seite durchleiten und das hat er schön aufgeschlüsselt, hat mir sehr gut gefallen, der Beitrag.
Absolut, also das ja, also klar, die gerade solche Leute haben halt jetzt nicht zwingend Informationsarchitektur drin, was ja das Thema dafür ist, wie kriege ich mein Content so strukturiert, dass jemand anderer ihn wiederfinden kann. Das ist nun nichts, was gerade zwingend im Grafikdesign unterrichtet wird. Teilweise im Webdesign, weil es schon wieder weil man da hat man natürlich mit Navi zu tun. Aber meistens top-down und nicht bottom-up, wie wir es für SEO ja brauchen. Aber top-down wäre ja schon mal gut. Und man sieht ja hier im Beispiel, ihre Hauptnavigationsfelder heißen viel Performance, whatever that means. Geschäftsfelder, whatever that means. Ricaro Group, das ist dann sowas wie über uns. Lizenzpartner. Also bisher weiß ich, könnte diese Navigation bei jeder Firma stehen. Also bei jeder Firma. Weil sie einfach nicht sagt, was sie machen.
Kontakt.
Genau. Also da könntest du...
Kontakt, ja. Nee, das macht total... Also es ist wirklich genau das Problem. Und das ist aber auch so, er schreibt dann auch irgendwie, Innensicht ist nicht Außensicht. Ich meine, dazu brauche ich auch nicht... Dazu brauche ich ganz ehrlich nicht... Userverhalten studiert zu haben oder Informationsarchitektur Vorlesung gehört zu haben, sondern ich muss mich einfach nur mal in jemanden reinversetzen, der außerhalb des Unternehmens ist und nicht nur Leute, ach, krass, die
im Unternehmen. Der hat mich sogar, der hat,
ich kann mir schon vorstellen, dass so dem, ich kann mir schon vorstellen, dass so dem einen oder anderen vorstellt, der den ganzen Tag dann an dieser mobilen Homepage sitzt und den ganzen Tag grübelt, was macht er da jetzt rein in das Menü? Na klar, wir wollen natürlich unsere Lizenzpartner erwähnen und bla bla bla, dass der auch abends rausgeht, dass der das gar nicht mehr checkt, was da drin steht. Aber trotzdem muss man immer noch man muss immer noch in der Lage sein, da auch mal einen Schritt zurückzugehen und sich in den Nutzer reinzuversetzen. Genau. Und wenn man das selber nicht kann, dann muss man jemanden fragen, der es kann. Und das muss eigentlich bei jedem Relaunch oder Launch von der Website passieren oder bei jeder Umstrukturierung in der Navigation, die ja schon noch für den einen oder anderen also wichtig ist, da muss das einfach erfolgen.
Du könntest erfolgen. Den ja auch nennen, Lizenzpartner Ricaro Autositze. Weil es gibt vielleicht Leute, die sagen, wie werde ich denn dort Lizenzpartner und schreiben, also verstehst du? Das Ding könnte ja sogar ein Ranking-Ziel haben.
Aber das gibt, glaube ich, so wenig, Leute, die das wissen wollen, wie man da Lizenzpartner
ja, ist. Aber wenn glaub, die zwei dann mal die Lizenzpartner also, werden, dann sind
die. Ich glaube schon, dass die Produkte dann
vorher. Ich glaube, die verkaufen dich an Endkunden. Aber auch die nächste, wenn auf viel Performance geht, die nächste Ebene ist Sicherheit, Qualität, Design, Tradition. Auch das, der könnte jetzt auch Schraubenwirt sein oder grobe Armaturen. Also du weißt einfach überhaupt nicht an den Navigationspunkten, was sie ansatzweise verkaufen.
Was der Ricaro Stream ist,
das weiß leider auch niemand. Naja.
Das ist ja eben der Punkt. Und die sagen sich halt, vielleicht verkaufen sie nicht direkt an Endkunden, aber da muss man sich die Frage stellen, warum machen sie eine Webseite, wenn sie nicht draufschreiben, was sie eigentlich tun? Also, dann ist es halt eine markenbildende Webseite, ne? Dann ist es halt eine, dann ist ihr Ziel nicht Reichweite oder Verkauf, sondern ist ihr Ding irgendwie Marke, Brandbuilding. Das ist auch in Ordnung. Das ist ein tolles Ziel. Aber auch dann muss ich natürlich auch wenn ich so selbstbewusst bin und sage, jeder kennt Ricaro muss ich trotzdem irgendwie vielleicht zumindest mal die Produktkategorien, es wäre irgendwie echt cool, wenn die in der Navigation irgendwo stehen würden oder ja, zumindest mal auf, genau, spätestens auf zweiter Ebene, vielleicht sogar auch auf der Startseite. Also da gibt's schon viele Möglichkeiten, das ein bisschen sprechender zu machen und das ist aber tatsächlich bei vielen, ich sag mal, mittelgroßen Marken, die es dann halt eben auch, sag mal, ich muss es leider so sagen, auch wenn ich jetzt gar nicht so arg polemisch sein will, aber die halt auch so arg grafisch unterwegs sind, die versuchen dann eine emotionale Welt aufzubauen, was ich toll finde, und vergessen darüber halt noch drauf zu schreiben, worum es eigentlich geht. Das ist total schade.
Absolut. Also hat ja mich netterweise hier zitiert mit, wenn ich in der Hauptnavigation meine interne Organisation erkennen kann, dann ist sie immer falsch. Also manchmal sage ich ja echt halbwegs schlaue Sachen. Aber das ist halt so. Und hat nochmal verwiesen auf Don't Make Me Think, was ich übrigens als Buch auch dringend empfehlen kann, dass wenn man ein Buch gelesen haben sollte und im Web irgendwas mit Webdesign zu tun hat, dann Don't Make Me Think. Erstens ist es nicht sehr lang. Zweitens sind die Beispiele sehr einprägsam und man muss ab und zu mal selber man erwischt sich, wenn man über seinen eigenen Mist dann teilweise lachen muss. Don't Make Me Think, einfach der Klassiker in dem Bereich, sollte man gelesen haben. Und ja, das ist sozusagen das Thema. Aber das Lustige ist, wie du schon sagst, also wir machen ja aktuell für Systrix die Workshops hier in Berlin. Und da hast du ja auch, da kommen natürlich auch viele Mittelständler rein. Und da hast du auch oft das Beispiel, weil ich schaue uns ja seitdem mal ein bisschen vorher an und machen dann so ein bisschen Live-Cycling gerne mit ihnen drüber. Und da haben wir auch gesagt, waren wir auch bei der einen gesagt, also wir haben jetzt uns ja viel angeschaut, aber ich kam ums Verrecken nicht drauf, was ihr macht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, kann ich dieses Werksmaterial bei euch kaufen oder verarbeitet ihr es nur? Ich komme einfach nicht drauf. Also würde mich jetzt mal persönlich wirklich interessieren, weil ich einfach nicht draufgekommen bin. Und dann weißt du halt, du hast einfach ein Problem an der Stelle. Wenn der Besucher einfach nicht erkennt, was du tust.
Dann hast du ein Problem, das ist richtig.
Genau. Also dementsprechend sehr guter Artikel, einfach mal durchlesen. Dann hat Olaf Kopp auf SEM Deutschland einen super langen, ich glaube, da gehen wir jetzt auch nicht ins Detail, weil seine sind immer super lang, aber sollte man sich ein bisschen Zeit nehmen, zu Content-Arten rausgeschrieben und hat da einfach verschiedene Klassifikationsarten. Ich finde es schon mal ganz beschrieben, wie man Content einteilen kann nach verschiedenen Gesichtsfeldern. Ich finde das von dahergehend ganz spannend, weil jeder Blickwinkel hat ja irgendwie recht. Problem ist, wenn man jetzt auf Konferenzen ist, dass wenn du drei Vorträge hörst und drei Blickwinkel, hörst du halt drei Begriffe für das Gleiche, zum Beispiel. Allein dafür lohnt es sich schon, dass man das Ganze mal liest und so ein bisschen sich klar macht, aus welchem Blickwinkel heraus kann man das denn Ganze betrachten, und dann kommt man halt zu anderen Klassifikationsmodellen, je nachdem in welcher Problemsituation oder von welcher Warte man heraus das Ganze betrachtet. Selten macht es Sinn, alle gleichzeitig anzuwenden. Aber da einen schönen Überblick zu haben, weil es sind von Mirko Lange die Sachen dabei, von der Kerstin Hoffmann, wie sie es macht. Also es ist wirklich ein schöner Überblick, wie man denn alles Content durchklassifizieren kann. Aber wie gesagt, macht nicht jede Klassifikation auf eurem Content, weil dann habt ihr sehr viel Arbeit gemacht und seid dann auch nicht schlauer geworden. Wie machst du das denn, Erik?
Ja, wenn ich das auch noch. Du, wir, wie hier gesehen, in der ersten Content-Attribuierung haben wir ja, glaube ich, im Search Funnel oder wie das dann irgendwie heißt, glaube ich, 64 verschiedene Momente, und da tun wir jeden Content hundertprozentig reinsortieren. Und nach irgendwie ein, zwei Jahren haben wir das dann durchdiskutiert mit dem Kunden, und dann fangen wir langsam an, auch Content zu
produzieren. Ja, das ist dann etwas zu viel, genau.
Nein, das ist nämlich genau das Problem damit, dass wenn du mit diesen ganzen Begrifflichkeiten daherkommst, ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, da recht so arg komplexe Sachen aufzumachen, weil am Ende des Tages, ich bin ja praktisch gerade am Abend zwischen zwei 121 Watt Seminaren, und da haben wir uns dann heute auch, und das sind ja die Teilnehmer, die da kommen, die sind ja schon, haben gewisse Vorbildung und sind auch ziemlich cool. Also dieser Kurs ist wirklich echt ziemlich, ziemlich genial. Die können auch schon was, und ganz interessant ist dann da, dass man bei aller Attribuierung, bei allem, was auch der Search Funnel hergibt oder die unterschiedliche Suchmotivation, also ich gehe eher tatsächlich, also für uns ist die Aufteilung eher nach Suchmotivation, also Do, Know und Go. Aber auch da muss man dann häufig sagen, Mensch, Vorsicht, weil es lesen ja im Prinzip auch beide, und wir haben mehrere Beispiele heute gefunden, bei denen man das auch gar nicht so wirklich eindeutig zuordnen kann. Und am Ende des Tages muss man sich mit verschiedenen Beitragsarten beschäftigen, muss man sich mit unterschiedlichen Suchmotivationen beschäftigen. Aber an welcher Stelle im Search Funnel dieser Beitrag dann gelesen wird, erscheint mir tatsächlich viel zu komplex, und das macht das Thema noch viel, viel komplizierter. Das macht vielleicht Sinn für eine wirklich gigantisch große Webseite mit Shop und Magazin und Blog und hier noch was, aber aber die normale Lebensrealität ist eine ganz andere. Da gibt's dann halt irgendwie Produktseiten, es gibt Kategorieseiten, es gibt vielleicht noch Magazin und dann kannst du irgendwie gucken, dass du die Sachen sauber und cool machst. Und dazu brauchst du keine komplizierte Attribuierung. Ich finde es aus theoretischer Sicht als Modell finde ich sowas wahnsinnig wichtig, sich das auch mal durchgelesen zu haben, wirklich. Also weil nur wenn du dich mal mit der Theorie auch beschäftigst, kannst du auch in der Praxis, sagen wir mal, eine gewisse Sicherheit bekommen. Aber ich würde niemals versuchen, sowas dann auch tatsächlich zu versuchen, in der Realität anzuwenden, weil du scheiterst, also mindestens spätestens am Kunden.
Ja, so absolut. Einfach. Also ich unterteile ja noch ganz gerne nach den Awareness-Phasen, aber was ich sehr praktisch fand, war diese Content-Ampel von der Kerstin Hoffmann, der hier ja auch erwähnt, mit einfach nur zum Bewerten von einem Content-Item, von wegen ist eine Relevanz hergestellt und ist überhaupt wichtig. Also du hast ja auch einfach so etwas wie unsere, was war das vorhin hier, Lizenzpartner. Hat das Ding eine Relevanz? Ja, wenn Leute nachher, wie kann ich Lizenzpartner von werden, suchen würden. Also aber ist dann hier eher nice to have als oder selbstreferenziell als dringend benötigt jetzt für dieses Item. Dann hat's ein Timing, ist natürlich klar. Also wenn, also gibt's ein Timing, was man beachten muss. Und da kannst du dann immer sagen, für diesen brauche ich das für den Content? Und dann haben sie noch Emotionen, Beziehung, Story, Nutzen und Interaktion. Und du kannst erstmal sagen, brauche ich das eigentlich alles für den Content-Item oder nur Teile davon? Und dann ist es dann auch erfüllt. Und das ist eigentlich ein sehr praktisches Tool einfach.
Fällt mir auch wirklich gut, finde ich super. Also finde ich vor allem dann super, wenn man jemanden dahin bringen will, sich dem Thema wirklich zu nähern. Ne? Ich meine, früher gab's Volontariate, da hat man Redakteure, junge Redakteure ausgebildet und so, und jetzt sitzen ja meistens Leute da, die halt mal mit Schreiben angefangen haben, weil sie es irgendwie gut können oder weil es irgendwie gerade dran war oder so. Keine Ahnung. Also es gibt ja relativ interessante Berufswege, was ich gar nicht negativ finde, im Gegenteil. Also ich finde die Leute, die vorher auch schon was anderes gemacht haben, können das ohnehin viel besser machen als jemand, der nur auf eine Richtung immer sich geschult hat. Finde ich klasse. Und mit solchen Systemen, mit solchen, sagen wir, Checklisten kannst du jemanden, sagen wir mal, in einer relativ kurzen Zeit auch dazu bringen, in seiner praktischen Arbeit so eine Selbstkontrolle, so ein eigenes Denken irgendwie reinzubringen. Finde ich super. Ich würde es niemals irgendwie so auf lange Sicht probieren, weil das ist dann doch zu viel Gechecke und das macht dann am Ende doch keine. Und dann gibt es wieder Hierarchien, die dann irgendwie ein Punktesystem draus machen und dann hängen plötzlich deine Zielvorgaben an sowas. Also ne, so ein Konzern nimmt ja dann auch oft gerne mal so eine Eigendynamik ein. Deswegen aber so zur Eigenbildung und zur Eigenkontrolle von Leuten und gegenseitigem Feedback ist das eine super Idee.
Also vor allem kannst du aber auch relativ schön mal so ein Content-Audit machen, wenn das eine überschaubare Anzahl an Content ist und einfach sagen, guck mal hier, das Ding hat einen Nutzen, hat aber keine Emotionen. Die können wir aber relativ schnell reinkriegen, indem wir da einfach zwei emotionale Bilder reinmachen, die passen. Also du kannst relativ schnell auch den Content danach bewerten und dann mit meistens relativ kleinen Hebeln besser machen.
Ja, wobei ich nicht der Meinung bin, dass jeder Inhalt eine Emotion braucht. Ich brauche auch keine Story, ich brauche bei einem Sachinhalt, bei einem Erklärinhalt brauche ich kein Storytelling. Ich brauche nicht unbedingt. Was ich brauche ist, also was ich allen empfehlen kann, das habe ich heute auch wieder empfohlen, guckt euch doch mal Miteinander reden von Friedemann Schulz von Thun. Ihr kennt es sicherlich, die vier Seiten einer Botschaft. Guckt euch mal an, was die vier Seiten einer Botschaft sind. Versucht es mal zu übertragen auf eure Webseiten. Denkt mal da ein bisschen drüber nach. Aber ich finde einfach, es gibt auch schlicht und ergreifend sachliche Inhalte, die brauchen einfach keine Emotionen. Fertig. Und ich brauche nicht immer Interaktion. Es gibt auch die Situation, wo eine Redaktion entscheidet, wir möchten gerne diesen Inhalt so veröffentlichen und das muss einfach so veröffentlicht werden, weil das halt einfach, weiß ich nicht, ein Handbuch ist. Das muss ich nicht mit meinen Lesern irgendwie auf Facebook drüber diskutieren. Das muss halt einfach sauber erklärt werden. Und da brauche ich auch keine Emotionen drin. Aber da, wo ich es brauche, brauche ich es halt eben. Also ich würde einfach sagen, deswegen bin ich mit dem Ampelgedanken, es ist nicht böse, wenn das keine Emotion hat oder wenn das vom Timing her gerade nicht. Es gibt ja auch Themen, die über das ganze Jahr hinweg irgendwie cool sind. Ich würde es eher als Profil jeweils sehen, dass die Inhalte in diesen Attribuierungen, nenne ich es jetzt einfach mal, bestimmte Inhalte brauchen da halt ein bestimmtes Profil und dann statt jetzt Emotion nach emotionalen Bildern zu suchen, was ich manchmal ganz total schrecklich finde, würde ich vielleicht lieber noch einen Absatz dran schreiben, der mir erklärt, wie ich es auch wirklich praktisch umsetze oder so. Das muss dann aber auch tatsächlich dann der Redakteur entscheiden, und das kann der halt vor allem mit solchen Systemen machen, indem er einfach auf diese wichtigen Punkte, die da oben stehen, also Relevanz, Timing, Emotion, Beziehung, Story, Nutzung, Interaktion, einfach mit der Nase gestoßen wird und
geschult wird, selber drüber nachzudenken. Man braucht nicht bei jedem Content alles. Aber wenn man sich geschriebenen Content, der da liegt, einfach anschaut, dann siehst du relativ schnell, wenn du den so durchklassifizierst, einfach, man könnte das noch reinbringen und bei dem würde es auch passen. Weißt du? Also nicht alles, sondern den einfach mal so durchzubewerten,
genau,
macht schon einfach mal Sinn. Und natürlich nie als Dogma verwenden. Das ist Dogmen sind immer, genau, Scheiße, die gehören in die Kirche, da kommen die auch her.
Und so schätze ich die Kerstin übrigens auch ein, die hat halt wahnsinnig viel Erfahrung damit, dass sie in Projekten solche Audits macht. Und ich glaube nicht, dass dann, was weiß ich, in einem großen Laden dann jeder einzelne Contentstück irgendwie bewertet wird, sondern dass halt was vielleicht sogar auch beispielartig die Sachen rausgezogen werden, einfach auch um einen Schulungseffekt zu haben, das macht man sich ja leider immer gar nicht so richtig bewusst, aber jemand, der eine Webseite betreibt, ist ja plötzlich Publisher geworden. Das gab es ja vor 20 Jahren nicht. Ne? Also da hat dann jemand, der eine Broschüre veröffentlichen wollte, der ist dann irgendwo hingegangen zu jemandem, der wo vielleicht auch eine Druckerei ist, oder jemand, der irgendwie der InDesign aufmachen konnte oder Quark Express oder so. Und da ist dann, das war dann irgendwie den Inhalt zu veröffentlichen, da waren so viele Schritte dazwischen. Und heute sind da halt keine Schritte mehr da. Der Inhalt kann direkt online gehen und geht teilweise auch direkt online. Und alle Schritte, die es bis dahin gab, die glaubt dann jemand, der die Webseite halt irgendwie den WordPress aufgesetzt hat, einfach mal so selber machen zu können. Und das ist halt einfach nicht so, sondern da muss man halt sich ein bisschen mit beschäftigen. Das ist ja kein Rocket Science, aber es ist halt etwas, wo ich auch ein bisschen was lernen kann und lernen darf und wo ich einfach auch besser werden kann. Und da brauche ich dazu halt irgendwelche Tools. Und da sind solche Bewertungssysteme natürlich super, weil ich dann einfach drüber nachdenke, ja, was heißt denn Emotion eigentlich, oder Timing? Timing finde ich total super Punkt irgendwie. Also wann brauche ich die Inhalte eigentlich? Muss ich es wirklich immer dann machen, wenn der Hype auf dem Peak ist oder vielleicht davor oder danach und so? Also es bringt einfach viel Diskussionsstoff, und ich glaube, dass man damit einfach dann auch diese Kernkompetenz, nämlich die Content-Erstellung, ob man es nachher selber schreibt oder nicht, vielleicht tut man es auch nur beauftragen, aber diese Kernkompetenz muss im Unternehmen liegen, und deswegen müssen das diejenigen, die für die Seite verantwortlich sind, auch übernehmen, und das kann man mit sowas mit Sicherheit ganz gut entwickeln.
Aber Jens, Erik, ihr habt gerade was Spannendes auch gesagt. Und zwar, wenn der Content erstmal da liegt, kann man ja nochmal reinschauen in das Modell und da nochmal drüber schauen, ob der Content alles hat. Leider ist es ja in der Praxis so, dass wenn der Content erstmal da liegt, dann ist der fertig. Und dann bleibt der auch da liegen. Und den fasst dann oftmals niemand mehr an. Aber das ist auch ein Thema, genau, auf was wir, glaube ich, nachher auch noch eingehen.
Darüber muss man reden. Also, solange Leute dafür bezahlt werden, neue Beiträge zu machen, haben wir ein Problem.
Genau, richtig so. Aber das wird dann, glaube ich,
genau, auch, also schieben wir es dorthin. Haben wir den nächsten Hinweis: Search Engine Journal, 4 Google Sheets, Add-ons, yep, every SEO should have. Also ihr merkt schon, es geht einfach um 4 Add-ons für Google Sheets. Hängen wir einfach rein, sind schöne Beispiele dabei. Wir sind ja eher auf Excel unterwegs, aber für jeder, der da mit den Google Tools mit den Google Sheets unterwegs ist, sicherlich ein lesenswerter Artikel. Dann hat sich Systrix nochmal mit auseinandergesetzt, mit dem das nächste Unknown Update, und diesmal betrifft es bekannte Marken, und haben da irgendwie ein Muster gefunden, dass es hauptsächlich Seiten wohl betroffen hat, die zwar sehr viele Links hatten, aber von überschaubar vielen Domains. Genau. Obwohl es auch wiederum viele Domains waren, aber die Ratio war halt relativ übel. Und das waren sowas wie Expedia US und Expedia, oder habe ich das Komma falsch gesetzt? So macht das mehr Sinn. Ha, sieht jetzt natürlich der Zuhörer nicht, aber ihr. Expedia US und Expedia ES, die es beide erwischt hatte, hatten irgendwie es war doch schon richtig, das sind die Tausender-Kommas. Die einfach eine ganz schlechte Ratio zwischen Anzahl Links und Anzahl Domains hatten, wohingegen die Deutsche sozusagen 40 Links pro Domains hatten und die anderen 150 bis 141 und die hat es eben nicht erwischt, die Deutschen, und die UKs ebenfalls nicht, die da auch ein besseres Verhältnis hatten von nur 57 Links rechnerisch pro Domain und nicht 150. Spannendes Thema, kann man sich mit auseinandersetzen, wollte ich einfach mal so zur Diskussion stellen, und passend zu unserem Thema vorhin mit der blöden oder nicht ganz so optimierten Navigation gibt's hier nochmal ein schönes Beispiel von Webnetz, den Kollegen, die etwas sich mit auch auseinandergesetzt haben, Website-Navigation, und ein paar Best Practices kann man sich einfach mal anlesen. Ist ein sehr netter Artikel. Einzigster Hinweis, den ich mal drauf geben will, weil sie da nochmal kurz das Wort TechCloud in den Mund genommen haben. Eine TechCloud ist kein Navigationsinstrument. Ein TechCloud ist ein Informationsinstrument. Und das wollen wir bitte dringend unterscheiden. Haben Webdesigner irgendwie nie auf der Patte gehabt. Aber der TechCloud sagt mir, welche Themen finde ich in diesen Dokumenten stammen. Damit kann man nicht navigieren, weil es in sich keine Logik hat. Wenn man will, dass Leute es klicken, macht man eine Liste draus, dann wird der Scheiß auch geklickt. Wenn ich zeigen will, welche Themen ich bei mir behandle, dann kann ich eine TechCloud nehmen, aber dann nicht wundern, wenn da keiner draufklickt. Okay, ich hoffe, das ist soweit verstanden. Ansonsten gerne nachlesen in Don't Make Me Think, da steht es auch drin. Erik muss lachen. Das finde ich schön.
Ja, genau. Das reiht mich so, ja.
Es gab immer früher bei den Blogs auch solche
3D-Techlouds. Das war die Hölle,
Kennt ihr die noch? Geil.
Waren die am Schluss nicht tatsächlich für Google dann als Listen programmiert, aber irgendwie so dargestellt, dass sie dann nachher als Google zu Tränen sind? Das ist absurdes Zeug irgendwie.
Und das war der Knaller, als es so topmodern war, 2009er Wheeler und T-Online, wenn du auf den Hauptnavigationspunkt gegangen bist, ist die Subnavigation so unten ausgeklappt und war dann auch in so einer TechCloud drin, die dynamisch war, die hat sich dann auch ständig gedreht und geblubbert, war aber nach einer Woche wieder weg, weil erstens war die Seite grottenlangsam und zweitens konntest du nichts klicken, weil wenn du mit der Maus hin bist, hat sich das Ding auch wegbewegt von der, weißt du? Wo ich gesagt habe, nur welcher fucking Designer ist denn da? Ich kann sogar sagen, weil ich weiß, welche Agentur das war, aber das will ich jetzt natürlich jetzt nicht, aber Es war krank. Es war so geil. Aber da kann ich einfach nur sagen, in Large Scale getestet, durchgefallen.
Top.
Ja, da würde sich manchmal so ein Test in kleinerem Scale lohnen, gell?
Genau. Wenn man die Möglichkeit hat, was groß zu testen.
Doppel-A-Test, damit man auch keinen Messfehler haben, weißt du?
Das ist wahr, ja. Da ist was dran.
Sehr gut. So, damit sind wir einfach durch mit dem, was wir so gefunden haben, und kommen jetzt zu unserem Fokusthema, nämlich Diverses rund um Content und noch viel mehr. Und da haben wir ja erstmal von dir ein schönes, was ja auch ein sehr spannendes Thema ist, Content-Bewertung beim Relaunch, wenn ich das hier richtig sehe, richtig?
Genau. Also das war so ein Beitrag, den habe ich jetzt tatsächlich auch noch. Also interessanterweise wurde ich vor einiger Zeit schon gebeten, auf der Hallo Digital, die wahrscheinlich also in der SEO-Szene kaum jemand kennt, irgendwie gefragt, ob ich da nicht einen Vortrag halten wollte. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Das war einfach mal nach Karlsruhe. Ne? Also da bin ich, also eh selten. Und nette Konferenz, mal eben keine SEO-Konferenz, fand ich tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend, auch die ganzen Themen. Kann ich also nur Werbung für machen fürs nächste Jahr für alle. Und habe dann dort, konnte ich mir einfach mal ein Thema raussuchen sozusagen. Ne? Und dann wirst du ja in den vielen Seminaren, die ich mache, gibt es halt auch immer Themen, die man schon immer mal so, ne, wo man schon immer mal eine Stunde drüber reden wollte. Und das war dann der Content Relaunch und in dem Beitrag habe ich halt letztendlich dann den Vortrag nochmal so ein bisschen nachbereitet, um das nochmal zusammenzufassen. Also klar könnt ihr euch dann das auch durchlesen auf dem Content Man, Link ist ja danach auch drin, aber vielleicht so kurze Erklärung. Ich denke halt, man muss bei Relaunches ganz am Anfang immer ein bisschen aufpassen. Also in meiner Projektmanagement-Ausbildung gab's diesen lustigen Spruch vom Trainer, der hat gesagt, also zeig mir, wie du dein Projekt begonnen hast und ich weiß, wie es ausgeht. Das kennt ihr sicherlich auch, ne? Also wenn ich am Anfang nicht vernünftig über Ziele nachgedacht habe, dann haut es mir am Ende irgendwie dann mindestens die Motivation um die Ohren oder auch die Budgets und was auch und die Zufriedenheit auch. Es geht halt, ist halt wirklich ganz wichtig, dass ich mir vorüberlege, warum mache ich eigentlich einen Relaunch und da geht es dann halt nicht darum, dass man sagt, hier, ich finde, wir müssten mal wieder einen Relaunch machen oder so. Also das ist kein Grund für einen Relaunch oder wir haben so viel Scheißinhalt. Also habe ich jetzt auch oft von Beratungskunden gesagt bekommen, wir haben so viele blöde Inhalte, wir müssen da mal einen Relaunch machen. Sage ich, warum schmeißt du es nicht einfach raus?
Wir brauchen
keinen Relaunch machen. Könnte man ja auch, aber es ist halt dann, das wäre zu einfach. Und häufig ist halt irgendwie, sieht ein bisschen angestaubt aus, denke ich mir, gut, dann geht ein Rebrush vielleicht auch. Aber in aller Regel endet es dann doch bei einem Relaunch. Und ich glaube, wir drei sind uns auch darüber einig, dass ein Relaunch eh die zweitbeste Möglichkeit immer ist. Die beste Möglichkeit ist halt einfach agil ständig die Seite zu verbessern und nicht irgendwie mit so einem riesen Wobei, Bang kurz, irgendwie alles zu machen. Aber
genau, vielleicht nochmal ganz kurz. Rebrush heißt,
ja?
Ich verändere mein Design, aber meine URL-Struktur bleibt gleich. Nur der Unterschied Rebrush, Relaunch, bei Relaunch haue ich eigentlich alles in die Tonne und baue es.
Ja, genau, voll. Danke.
Genau.
Neues genau. CMS, also es, neue URLs, es gibt, neue Templates, alles neu.
Genau, manchmal kommt man halt
nicht drum herum. Also,
das kennst du gerade, wenn man irgendwie 18 Versionspunkten in seinem CMS hinten dran ist, genau. Weil man irgendwann mal im Core rumgefuschelt hat und dann nicht mehr updatefähig war. Das ist ja meistens der Grund. Dann kommst du um der Nummer irgendwann leider nicht mehr drum herum. Deswegen sollte man einfach nicht im Core von seinem CMS rumfuscheln, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, Entschuldigung, ich mache jetzt einfach weiter, sorry.
Ja, oder meistens, oder oft ist es ja auch so, dass ich nicht mehr zufrieden bin mit der Agentur, die mich mit ihrem eigenen CMS irgendwann mal in Geiselhaft genommen hat. Ne? Also das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Und dann kommt es halt eben auch nicht, da kommt der Inhalt auch nicht mehr als XML raus. Das heißt, die neue Agentur kann alles abtippen oder so, keine Ahnung. Also da gibt's viele Möglichkeiten, warum man dann doch einen Relaunch machen muss. Also ist wirklich, und aber da empfehle ich halt schon tatsächlich auch so ein paar quantitative und qualitative Ziele auch zu definieren. Also irgendwie zu sagen, Mensch, sollte halt vielleicht, möchte man gerne die Reichweite steigern, machen wir vielleicht mit informativem Content oder wir machen mehr einen Schritt auf die User zu. Also es gibt verschiedene Zielvorstellungen, die man machen kann. Darauf gehe ich jetzt hier auch gar nicht so arg ein. Das muss man dann letztendlich auch im Gespräch machen. Da kann man gar nicht so viele Vorschläge machen, aber was auf jeden Fall eigentlich bei einem Relaunch immer ansteht, ist, irgendwie muss man immer Zeug ausmisten. Irgendwie muss man immer auch irgendwas verbessern und irgendwas muss auch immer ergänzt werden. Also das sind so meine Erfahrungen. Du hast, ne, und allein wenn ich jetzt schon mal diese drei Punkte vor mir liegen habe, dann kann ich mir den ganzen Relaunch schon mal ein bisschen kleiner denken. Also dann kann ich schon ein bisschen fleißiger und und ohne große Angst rangehen, weil ich muss halt einfach gucken, Mensch, was schmeiße ich denn raus, was will ich nicht übernehmen, was muss ich verbessern und was muss ich eigentlich ergänzen, damit das Bild nachher auch stimmt. Genau. Und was tatsächlich auch da ganz stark nachgefragt wurde und was meistens in den Seminaren auch für so ein bisschen Überraschung sorgt oder sagen wir für hohe Aufmerksamkeit sorgt, ist halt, es macht halt schon Sinn, auch Content rauszuschmeißen. Wir haben jetzt im letzten Jahr, glaube ich, kann ich mich jetzt an einige Vorträge auch erinnern auf Konferenzen, wo dann die haben irgendwie 90% aller Seiten gelöscht und die Sichtbarkeit hat sich verdoppelt oder so. Genau das sollte man sich tatsächlich auch vornehmen. Also nicht einfach Seiten rausschmeißen und meistens auch nicht das, was der Kunde, also ich komme ja aus der Beratersicht, was sich der Kunde gerne rausgeschmissen haben möchte, sondern eigentlich solche, ja, also was habe ich denn jetzt so genannt? Also man sollte halt vielleicht gucken, dass die Seiten, die vielleicht schon seit einem Jahr, seit 2 Jahren gar keinen Traffic mehr bekommen haben, die sind auf jeden Fall mal angezählt. Ne? Also die sollten vielleicht raus und vielleicht gibt es auch Seiten mit Duplicate Content, die ich zusammenfassen kann und so weiter und so fort. Oder alte Pressemitteilungen können häufig auch weg, nicht immer. Weil man muss ja natürlich auch ganz versuchen zu gucken, was bleibt da, was macht Sinn, und das sind halt in erster Linie die Sachen, die halt eben noch Besucher auch anziehen, und zwar über Sichtbarkeit, also über Google, vielleicht aber auch über Links, also da kommt dann wieder, kommen die Link-Research-Tools auch zum Einsatz, dass man einfach mal schaut, welche der URLs haben denn Links, und die werden natürlich nicht gelöscht, im besten Fall oder im schlimmsten Fall umgeleitet. Und dann auch intern stark verlinkte Seiten, das ist auch was man gerne mal vergisst, nämlich das, wenn man die Struktur neu baut, und dann hatte man früher vielleicht 2 Kategorien, macht daraus eine Kategorie, ne, so aus Politik und Wirtschaft, wird es Wirtschaftspolitik oder so. Man hatte aber vorher 2 Kategorien, das muss dann auch umgeleitet werden. Damit muss man auf irgendeine Art und Weise umgehen, weil das ist eine sehr, sehr starke Seite und die ist auch als Hub wichtig im Gesamtsystem von der Seite. Und wenn ich die einfach so rausnehme, dann bröseln mir vielleicht wahnsinnig viele, nicht nur Rankings weg, sondern halt eben auch wichtige interne Verlinkungen. Also da habe ich einfach, glaube ich, auch ein paar Tipps so gegeben, was weg kann und was nicht weg kann. Könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Will ich jetzt hier nicht alles durchnudeln, dazu braucht man keinen Podcast, um sich gegenseitig Beiträge vorzulesen. Ich war heute beim Notar, vorlesen,
damit kann man richtig viel Geld verdienen.
Doch, nee, müssen wir nicht vorlesen, gell? Ja, aber ich krieg nicht von euch so viel Geld, wenn ich das Zeug vorlese. Nee. Also ich würde einfach vor allem die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt gerade jemand im Relaunch begriffen ist ein bisschen geringer, als wenn ich jetzt irgendwie sage, du pass auf, wenn du es brauchst, liest es. mach dir einen Bookmark.
Das zweite ist dann, Relaunches kommen. Sie werden kommen, diese Relaunches, und dann werden die Leute an unseren Podcast denken.
Ich finde es bestürzend, dass wenn ich in meinen Seminaren frage, wer ist oder wer wird in kürzester Zeit im Relaunch begriffen sein, gehen eigentlich in aller Regel 50% der Hände nach oben.
Schlimm, womit die Leute gebunden werden. Das ist echt schlimm. Schön, oder? Darf ich noch eine Anmerkung? Nee, eine erstmal. Okay. Und zwar, du hast gesagt, dass URLs mit Backlinks, dass die auch irgendwie eine Daseinsberechtigung haben und die vielleicht nicht jetzt unbedingt gelöscht werden sollten. Ich finde, man muss wissen, dass die URLs Backlinks haben, aber wenn sie keine Nutzersignale mehr haben oder keinen Mehrwert bieten, dann kann man sie trotzdem löschen. Muss sie dann natürlich aber themenspezifisch umleiten.
Also, ja, klar, natürlich. Ich habe das nur
aufheben, nur weil die Backlinks haben.
Da bin ich total bei dir. Natürlich muss man die Seiten nicht aufheben, nur weil sie einen Backlink haben. Das ist, also ja, wenn das so rüberkam, dann habe ich das falsch formuliert. Man muss aber schon darauf achten, dass man das dann auch so themennah wie möglich umleitet, weil der Link hat ja irgendwann mal auch Sinn gemacht. Ne? Und,
absolut, ja.
Und der Link macht auch nur Sinn in diesem Themenzusammenhang. Das heißt, wenn dann doch mal jemand kommt oder wenn ein paar Leute kommen und dann irgendwie plötzlich, ja, Startseite sieht ja Google ohnehin als Soft 404er an, aber wenn der dann auf einem komplett anderen Thema landet, ist irgendwie auch scheiße. Und das ist natürlich auch was Google tatsächlich auch nachvollziehen kann, und dann sind die Links vermutlich auch nicht mehr. Wobei, das wissen wir ja auch nicht so genau, aber Aber nein, also das wollte ich nicht gesagt haben, dass die Seiten wirklich dann dastehen, genau, stehen bleiben müssen. Das,
aber da hast du ja auch so spannende Beispiele drin. Entschuldigung.
Genau, und dann geht es halt darum, Content zu...
Ja? Ja, aber ich wollte jetzt...
Ich habe spannende Beispiele drin.
Genau, wo man wirklich ansetzen...
Nee, ich fühle mich gerne gestört. Also ich
habe mich durch unsere Präsentation auch noch bei Ausmisten gewesen und da hast du auch zum Beispiel hier Ratgeber 1, 1600 URLs im Index, aber nur 39 Seiten machen irgendwie 80% aus. Das sind halt immer auch so Sachen, wo du...
Ja, das ist ganz... Das ist ein ganz, ganz geiler Faktor. Also schaut euch einfach mal an. Das kann man ja relativ einfach herstellen, ne? Also wenn ihr euch die Google Search Konsole nehmt, wenn ihr dort in die Suchanalyse geht, wenn ihr dort auf URLs klickt und euch das dann runterladet, ne? Dann kriegt ihr die ersten 1000 Zeilen. Die packt ihr dann in ein Excel-Chart und zählt einfach mal von der größten, also von der URL mit dem meisten Traffic, die addiert ihr mit der zweiten und so weiter und so fort und schreibt euch dann die Prozentzahlen auf und ihr werdet feststellen, also bisher hat es immer ganz gut funktioniert. Hier haben wir eine Seite ja mit 100.000 URLs und nach 1.000 URLs ist schon 60% des SEO-Traffics erreicht. Viel krasser ist noch der Ratgeber daneben. Also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wer das ist, aber das ist halt so ein Ratgeberportal und die haben 88.000 Besucher pro Monat immerhin von Google. Das ist ordentlich, gell? Die haben 1.600 URLs und 80% des Suchtraffics kommt über nur 38 Seiten. Und was ich damit sagen will, ist, auch wenn der Kunde vielleicht der Meinung ist, also in dem Fall wäre es überhaupt nicht so, aber ihr müsst einfach wissen, wie viel Prozent eures Suchtraffics ihr da gerade bereit seid zu killen oder umzuleiten, weil häufig sind unter diesen Seiten natürlich auch eben gerade diese genannten Kategorie-Seiten, ne, Wirtschaft und Politik, und jetzt mache ich Wirtschaftspolitik draus und dann verliere ich vielleicht wirklich den Traffic für Wirtschaft und für Politik. Also das ist was, da muss man schon irgendwie sehr aufpassen, weil die Seiten, die wenigen Seiten, über die wirklich der maßgebliche Traffic runterkommt, die würde ich echt nur mit Samthandschuhen
anfassen. Ja, eben, absolut.
Das habt ihr wahrscheinlich auch schon immer wieder gesehen, dass es halt einfach wenige Seiten gibt, die eigentlich wirklich relevant sind. Das heißt nicht, dass man alles andere wegschneiden kann, ne? Also wenn ich jetzt von den 1600 Seiten nur 39 behalten würde und den Rest lösche ich, dann würden die auch nicht mehr funktionieren. Aber ich muss ja einfach wissen, welche halt Seiten ich liebe. Die kann ich dann genau, auch
und
mit
Testomato halt, und allem. Der Testomato sowieso mein Lieblings-Tooltip an der Stelle. Was man sich natürlich auch überlegen kann, ist, wenn ich 1606 URLs habe und 39 machen 80%, was unterscheidet die 39 denn von den anderen 1500 Apps?
Genau. Ganz genau. Das ist nämlich dann auch der nächste Schritt beim Verbessern. Da gucke ich mir dann die mal an. Also ich schaue mir dann wirklich die Seiten an, die gut funktionieren. Ich schaue mir die an, die nicht gut funktionieren. Ich achte aber dabei, dass es natürlich unterschiedliche Beitragsarten gibt, ne? Also so eine Kategorieseite hat natürlich eine viel geringere Verweildauer als jetzt irgendwie ein Ratgeberbeitrag oder so. Also ich kann nicht alles eins zu eins miteinander vergleichen, sondern da muss ich tatsächlich mein Content attribuiert haben. Aber wenn ich das dann mal gemacht habe, dann gucke ich mir das eine Weile an und gucke ich mir das andere eine Weile an und dann komme ich schon drauf, was da anders ist. Dann guckt man halt, dass man da mehr macht, ne? Also mehr, dass man das, was man gut macht, mehr macht und das, was man schlecht macht, vielleicht weniger macht. Also das ist genau irgendwie so eine Strategie, finde ich ganz sinnvoll.
Und man braucht kein SEO zu fragen, wie SEO geht. Offensichtlich hat man es ja 39 Mal hingekriegt.
Jens?
Ja, genau. Also ja und ich brauche auch gar nicht irgendwie jetzt mir große, also klar, und das, also am besten ist natürlich, wenn der SEO mit dieser Tabelle daherkommt, weil der Redakteur selten nur in der Google Search Konsole da irgendwie rumfuhrwerkt, aber Aber wenn ich, wenn der CEO daherkommt, hat er natürlich auch echt richtig gute Gründe. Also wir hatten uns im Vorgespräch, ging es irgendwie auch ein bisschen darum, hast du gesagt, Mensch, wie kriegen eigentlich Leute dazu, dass sie nach dem Meeting auch dann wirklich in die Arbeit reinkommen? Aber nach so einer Tabelle, wo du irgendwie sagst, pass mal auf, dein bester Content, der hat 38.000 Besucher pro Monat, das ist der Kribbeln und Taubheitsgefühle, und der hat so und so viel Prozent deines Traffics, dann laufen die raus und gucken sich den Beitrag ganz genau an und schauen ganz genau, wie kann ich, weil natürlich möchte jeder Redakteur, jeder, der schreibt, auch Reichweite produzieren. Und der weiß jetzt, der hat praktisch jetzt mal so, sagen wir, so 40 Beiträge, die kann er sich mal angucken, da ist richtig geil was gegangen. Und da kann er dann in Zukunft wirklich draus lernen. Das meine ich ja auch, ne? Dass wir ja nicht immer sagen können, was ist das Richtige, sondern wir können praktisch die Redaktion oder die Leute, die es dann auch umzusetzen haben, vielleicht auch intellektuell ermächtigen, das dann richtig zu machen in Zukunft. Und das sind solche Sachen natürlich auch ganz gut, solche Vergleiche bei sich selber. Genau. So, und wenn es halt darum geht, irgendwie den Inhalt aufzubereiten, ja mal, also zu verbessern, in aller Regel. Ich bin ja ein ganz großer Freund, und Markus, das ist ja auch das, was du vorhin angesprochen hast, ich bin ein ganz großer Freund davon, Leute nicht dafür zu bezahlen, dass sie neue Beiträge schreiben, also manche vielleicht schon, aber ich fände es viel cooler, wenn Menschen Geld dafür bekommen, dass sie ihr Thema, ihr auch bestehende Beiträge im Griff haben, ne? Also das einfach auch mal eine Aktualisierung erfolgt, dass man irgendwie feststellt, Mensch, in diesem Ratgeberbeitrag fehlt irgendein Aspekt und den dann auch dann dazu packt, also diesen Aspekt dazu packt, einfach nur weil es gute Gründe dafür gibt, nämlich erstens bin ich da vielleicht schon auch irgendwie, also Google rankt diesen Inhalt schon mal irgendwie, also hat kapiert, das ist ganz gut. Ich habe tolle User-Signale wahrscheinlich, also Verweildauer, Bounce Rate und so, das funktioniert. Auch Interaktion mit der Seite, das funktioniert ganz gut. Und das Geilste an dem Thema ist natürlich, wenn ich einen neuen Beitrag baue, dann kostet mich das eine Menge Zeit. Ja? Und ich bin meistens, weil ich was Neues baue, Ich habe in meinem Themengebiet schon eine ganze Menge Themen und Keywords auch schon, ich sag mal, abgegrast, schon besetzt. Also muss ich irgendwas Neues machen. Das hat wahrscheinlich gar nicht so ein riesen Suchvolumen und ist wahrscheinlich thematisch auch ein bisschen weiter weg. Das heißt, ich muss viel Kraft reinstecken für 500 Suchtraffic von 500 pro Monat oder 1000 pro Monat. Wenn ich jetzt aber einen Beitrag habe, der für ein größeres Keyword ist irgendwie, weiß ich, 20.000, machen wir einfach mal 5.000 Suchen pro Monat runterrutscht, auch nur 3 Positionen, dann kann ich mit einer Aktualisierung dieses Beitrages weitaus mehr Traffic wieder gut machen als mit einem neuen Beitrag. Und ich brauche viel weniger Zeit, weil die Aktualisierung eines Beitrags natürlich auch weniger Zeit braucht. Also eine rein wirtschaftliche Rechnung über die Effektivität sagt, dass das Republishen, also das Aktualisieren von Beiträgen, also da, wo es geht natürlich auch nur, viel, viel effektiver ist als neue Beiträge zu schreiben. Also diese 38 Beiträge von den 1600, wenn ich die wirklich frisch und gut halt, kann ich damit noch mehr machen und ziehe möglicherweise auch noch andere Beiträge hinterher.
Aber diese Denke ist, glaube ich, bei den wenigsten Content-Betreibern überhaupt angekommen. Content-Portal-Betreibern, weil es ist ja auch oft so, der Content wird oftmals eingekauft von externen Agenturen und da sind vielleicht noch 2 Korrekturschleifen dabei, aber es sind in 98% der Fälle niemals Update-Zyklen dabei. Das heißt, die Agentur schaut sich diesen Content nochmal nach 3 oder 6 Monaten an, guckt, wie der performt auch meinetwegen oder guckt, ob der Beitrag überhaupt noch aktuell ist. Das gibt's nicht. Da wird dann lieber zum gleichen Thema eben halt ein neuer Artikel beauftragt oder neues Contentstück beauftragt. Und das ist eigentlich Standard, wie es läuft. Und deswegen wird auch das Internet vollgemüllt mit neuen, frischen Inhalten. Aber die alten Inhalte, die sind halt noch da und gammeln halt dann vor sich hin.
und Verstauung.
Werden auch nicht besser, ne? Ich kann dir auch zwei Gründe sagen, warum das so ist. Das wird sich auch nicht in den nächsten Jahren ändern, auch wenn wir noch so clever daherreden beide oder alle drei, weil es ist einfach, es gibt emotionale und wirtschaftliche Gründe, die stark dagegen sprechen. Die wirtschaftlichen Gründe sind ja in den letzten, weiß ich nicht, ob es so auch verfolgt, aber es sind ja irgendwie diese Content-Marketing-Agenturen sind ja wahnsinnig am Wachsen, also die von den Verlagen herkommen. Und das Modell ist halt ein ganz einfaches, wir schreiben für dich Inhalte. Punkt. Und da gibt's nicht irgendwie sowas, ich aktualisiere deine Seite, einfach weil der Seitenbetreiber, wie ich ja vorhin gesagt habe, der plötzlich zum Publisher geworden ist, der weiß nichts anderes, der geht halt irgendwie zu Territory oder C3, ne, also so Gruner und Jahr und Burda und die sagen zu ihm, ja, du musst also Inhalte kaufen, und der sagt dann, ja, die werden es schon richtig machen, und dann kriegt er halt teure Beiträge, baut die ein und glaubt, es wird alles gut. Und das ist dann halt einfach das, was er dort einkauft. Das ist das eine. Es gibt kein sinnvolles Businessmodell. Vor allem, weil halt eben auch diejenigen, die es zu entscheiden hätten, nämlich die Seitenbetreiber, sich einfach nicht ausreichend auskennen. Also die haben einfach diese Kernkompetenz nicht. Und das zweite, ganz ehrlich, ich kenne keinen, der Redakteur, Journalist, Autor oder irgendwas geworden ist, um Beiträge zu aktualisieren. Das ist einfach so vom Emotionalen gesehen, ist es einfach wirklich, ich sag's mal so, pain in the ass. Also, macht einfach überhaupt keinen Spaß. Das ist so, wie wenn wir da sitzen würden und jeden Tag irgendwelche Excel-Tapeten abtippen würden. So, und das, da hat keiner Bock drauf. Du willst eine Analyse machen, du willst aber nicht immer das Gleiche irgendwie abtippen. Und deswegen wehrt sich am Ende auch die Redaktion dagegen, Beiträge zu aktualisieren, weil das einfach Verwaltungsgeschäft ist. Die sind halt alle Autoren geworden und wollen gerne schreiben, also wollen gerne neue Beiträge schreiben, und das verstehe ich auch total, aber effektiv wäre es halt anders.
Und ich könnte sogar noch einen dritten Punkt nennen, warum das in den nächsten Jahren nicht funktionieren wird. Weil wenn man sowas einführen wollen würde, man hat eine Agentur, die Content liefert und die sich den Content auch nochmal nach 3 oder 6 Monaten anschaut, ein Update liefert und so weiter und so fort, ohne dass man die Agentur explizit darauf hinweist, muss man ja auch intern, zum Beispiel im Konzern, bestimmte Prozesse einführen. Und da hat ja sowieso niemand Bock drauf. Oder da muss es ja jemanden geben, erstmal intern, der dafür Zeit hat, der sich darum kümmert, der sich damit auskennt.
Und der was darf, oft vor allem, ne? Der auch was darf.
Der was darf natürlich auch. Und meistens ist man ja schon froh, wenn man jemanden hat, der sich so ein bisschen um das Thema Content-Einkauf kümmert. Der hat vielleicht, wenn's hochkommt, einen selbst erstellten Redaktionskalender, der weiß ungefähr, wann welche Themen funktionieren, und der weiß, okay, jetzt steht bald wieder Weihnachten vor der Tür, jetzt ist Juli, August, lass uns mal in die Contentplanung gehen, dass wir im Oktober unsere Weihnachtsartikel online haben. Wohl wissend, dass sie zum Thema Weihnachtsplätzchen backen schon in den letzten 8 Jahren jeweils einen Artikel veröffentlicht haben, der natürlich auch noch online ist.
Aber er muss halt bestellt werden.
Und? Genau. Und es ist viel zu aufwendig, sich die alten 8 Artikel zum Thema Weihnachtsplätzchen anzuschauen. Mal gucken, welche haben denn gut funktioniert. Schmarrn, kauf mal lieber 9.
Naja, vor allem, zumal es ja einfach häufig auch immer noch so ist, ist natürlich in den großen Marken, da werden halt tatsächlich die Inhalte aus den Kunden und Mitarbeitermagazinen, die halt redaktionell teuer erstellt werden, auch von Content-Management-Agenturen, die werden dann halt auch online gestellt. Und ja, klar, ich meine, du brauchst jedes Jahr einen Beitrag zum
Vanillekipfel. Das ändert sich ja, du weißt,
ist klar, also
EU-Richtlinien
für Vanillekipfeln. Weihnachtsbäckerei. Genau.
Freies Backen,
genau, aber du hast halt
fair gehandeltes Vanillin und ja.
Genau, und ist nicht mehr von Kinderhänden und so und so, und das musst du halt einfach, aber im Print, klar, macht's auch Sinn, also da brauchst du einen neuen Beitrag, aber, und deswegen ist halt die ganze Content-Welt auch mehr oder weniger drauf ausgerichtet, weil, fucking nochmal, es glauben immer noch die meisten oder glauben immer noch viele Menschen, dass Inhalte, die gedruckt werden, irgendwie wertvoller sind als diejenigen, die auf Webseiten stehen. Und deswegen kommen die halt zuerst und dann werden die halt, und dann hast du halt einfach jedes Jahr diesen Beitrag über die Vanillekipferl. Blöd. Na, dann machen wir ihn halt online.
Ja.
So schaut's aus. Genau. Die Welt ist nicht gut, also es ist auf jeden Fall die zweitbeste. Aber das ist ja einfach so zum Thema verbessern. Also klar, ich meine, man kann natürlich auch wirklich loslegen. Ich rate übrigens auch, das zum Thema Relaunch. Also wenn man jetzt eine neue, wegen mir auch eine neue Sprache, Corporate Sprache gefunden hat und wenn man sagt, Mensch, die Beiträge müssen raus und die müssen rein und dann kann ich die verbessern und sowas, dann kann man doch einfach mit anfangen. Also warum muss ich dann darauf warten, bis dann auch die Technik soweit ist und das Redaktionssystem ändert? Weil irgendwann muss der Content ja ohnehin exportiert und importiert werden. So. Und dann kann ich doch eigentlich schon vorher mit der neuen Linie, sag ich mal, anfangen, irgendwie tollere Bilder reinmachen oder so. Ich muss doch nicht darauf warten. Und ich kann auch, nachdem der technische Relaunch vollzogen ist, dann noch weiterhin aktualisieren, weil das findet auch Google übrigens ganz gut, wenn auf der Seite was passiert. Also da würde ich mich jetzt nicht zurückhalten. Aber die glauben ja, da muss irgendwie, ich habe ein Projekt, die haben wirklich jetzt ernsthaft, die haben wirklich ein halbes Jahr gewartet, weil noch alle Inhalte umgeschrieben werden mussten mit dem technischen Relaunch. Ja, mei, das ist doch unnötig. Ne? So. Und dann zum Thema Ergänzen ist relativ knapp. Also du wirst dann halt auch irgendwie, sind so ein paar Tipps über die Struktur, ne? Also was man so machen könnte und das ist jetzt, also was du ergänzen musst an Inhalten, das fällt dir irgendwie dann im Relaunch, glaube ich, relativ selber auf. Da brauchen wir jetzt nicht auch noch dran rumzumachen. Ich empfehle halt tatsächlich, dass man versucht, da so ein bisschen beim Content, also dass man den Content-Relaunch vielleicht auch vom technischen Relaunch entkoppelt. Dass man versucht, dann da auch vielleicht ein eigenes Team zu schaffen, das natürlich mit dem anderen kommuniziert, aber das halt einfach auch tiefer drin ist und das dann auch gemeinsam die Seite weiter betreibt. Also nicht schlimmer als ich mache einen Relaunch, ich ändere alle Inhalte und ab dem Tag, wo dann der Relaunch gemacht ist, kommt dann der neue Content Manager und übernimmt das dann. Das ist der totale Blödsinn. Der muss natürlich von Anfang an dabei sein und muss das Team, das den Relaunch macht, muss natürlich dann auch weiter dafür verantwortlich sein, weil sonst machen sie es irgendwie nicht so gut. Genau, das war so grob mein Beitrag.
Ich kenne halt so einen Relaunch, also halt jetzt in groß quasi, wo eine riesige Technikabteilung dran ist und eine Redaktion. Da ist das Ganze sowieso getrennt und bei solchen großen Relaunches, wo ganz viele Personen beteiligt sind, empfehle ich immer wirklich schon vor dem Relaunch so viel wie möglich Content auszumisten, wegzuschmeißen, weil je weniger man quasi mit rübernehmen muss, desto einfacher ist es auch für die IT, da sofort zu sehen, wo gibt es vielleicht Probleme, wo hängt's, genau. Und so ein paar Wochen auch nach dem Relaunch hat sowieso kein Redakteur mehr Zeit für irgendwas anderes, weil sie sich erstmal an das neue System gewöhnen müssen.
Genau.
Also das heißt, da brauchst du gar nicht anfangen und sagen, ja, du kannst mir das updaten oder so. Da sind die Leute froh, genau, wenn sie überhaupt ihr Tagesgeschäft.
Ist da halt auch wichtig, weil bei deinem Beispiel mit das andere hat ja irgendwie 80 Seiten, die bei 8000 Seiten Traffic gebracht haben. Wenn man die Zahlen sieht, so ohne dass ich mir das Projekt jemals angeschaut habe, denke ich schon, das sind wahrscheinlich auch keine 8000 Artikel, sondern vielleicht 1000. Der Rest sind technische Artefakte, weil sie ihr System nicht im Griff haben. Also irgendwie DC, der entsteht, weil sie irgendwas auch immer nicht im Griff haben. Und da.
Nee, sind relativ viele lexikalische Sachen, ja. die nicht so gut funktionieren. Also das ist tatsächlich,
wenn sie das nicht wären, was oft der Fall ist, ist natürlich gut, dass man vorm Relaunch diese Sachen auch schnell glatt sieht, weil je sauberer die URL ist, die ich umziehe, desto schneller versteht auch Google das neue Konstrukt. Und wenn ich dann erst vier URLs auf eine 301 muss und das in großen Massen, dann ist Google erstmal hinlänglich verwirrt, wenn gerade viel weitergeleitet wird. Das sollte man einfach vorher schnell glatt ziehen, was so URL-Chaos betrifft, auch wenn die das man im Zeitplan ungern macht, aber es hilft ungemein, dass man keine Relaunch-Delle sich einfängt, wenn man das vorher macht. Was du aber hier auch spannend geschrieben hast, ganz schön, ist natürlich auch, wenn so Content-Auswüchse da sind, dass man bei dem Neuplan und was übernimmt man etc. auch gleich guckt, dass man irgendwie in vier Klicks alles erreichbar hat. Weil das ist ja auch oft der Fall. Dann hat man irgendwie 2000 Artikel, man braucht aber irgendwie 12 Klicks, bis man die alle erreicht hat. Was sich ja in diesen Standard-Crawling-Tools, da kann man sich ja Artikel pro Klick-Ebene, und da hat man immer so, 0 ist halt einer, dann kommen 110, dann kommen 300. Das heißt aber, dass ich von der Ebene 1 auf 2 pro Seite, die im Internet, also von 0 auf 1 sieht er 100 neue Seiten. Von 1 auf 2 sieht er pro Seite im Index nur 3 neue Seiten. Da sieht man schon, da geht komplett die Varianz runter. Und wenn man das Verhältnis zumindest mal auf 20 erhöhen würde, hat man relativ viel von Ebene 5, 6, 7 schon auf Ebene 3 liegen. Also da einfach sinnvoll zu überlegen, wie man seine Navigation so aufbaut, dass nicht dieselben 80 Artikel immer wieder verlinkt werden und der Rest kommt nur so tröpfchenweise in den Index.
Genau. Ja, das ist halt einfach auch dann, was ich dann, kann man natürlich auch mit 2, 3, also statt jetzt Politik und Wirtschaft zusammenzulegen, wäre vielleicht besser, wenn man Innenpolitik
ja, oder sowas. Politik also,
und Wirtschaft macht irgendwie. Ne? Also dann geht's schon mal schneller nach unten.
Cool, aber damit sind wir mit deinem Inhalt relativ durch und dann haben wir ja hier noch das ganz Spannende vom Markus, nämlich 1&1 SEO Content Marketing entlang der Customer Journey. Ja. Das ist ja schon Buzzword-Bingo verdächtig, aber da erklärst du uns jetzt einiges.
Ich habe auch versucht, so viel wie möglich Buzzwords in den Titel zu packen, natürlich. dieser Vortrag, den habe ich im Rahmen des SEO Days gehalten, den wir bei 1&1 jedes Jahr veranstalten. Der ist einmal in München und einmal in Karlsruhe, wird eine Woche später. Und da haben wir quasi auch mal einen ganzen Tag lang nacheinander verschiedene Slots. Und ich mache dann natürlich auch immer einen Vortrag mit. Und insgesamt hatten wir, glaube ich, dieses Jahr 6 oder 7 Vorträge nacheinander. Und ich habe diesmal auch über Content gesprochen. Weil es ist natürlich auch bei so einem großen Unternehmen wie 1&1 auch immer nicht so einfach, die guten Inhalte an den richtigen Stellen den Leuten zur Verfügung zu stellen. Und zwar ging es in meinem Vortrag zum einen mal, dass man die Nutzerbedürfnisse kennen muss, seiner Leute, die auf die Webseite kommen sollen, und dass man sich auch mal anschauen muss, wie sich die Suchergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Im zweiten Teil bin ich darauf eingegangen, welche Content-Typen überhaupt, welchen Bereich der Customer Journey funktionieren. Und der dritte Punkt,
du hast aber einen vergessen, das
Thema Content-Pflege. Und
du hast ja erstmal gesagt,
wir heute auch schon ziemlich viel.
Was hier sehr lustig ist, SEO sagt, wir brauchen gute Inhalte, die unseren Nutzer perfekt abholen, und Product Management sagt, machen das die anderen auch so? Oder liest doch sowieso niemand? Oder ist doch zu teuer? Das Schöne finde ich mit dem machen das andere auch so? Das ist immer die erste Frage, die kommt.
Ich hab's tatsächlich. Ja, das ist immer das. Der SEO will natürlich immer, Leute, nehmt euch Zeit für eure Inhalte, darf auch was kosten. Klar hat jedes Unternehmen auch Inhouse-Texter, die auch schon jahrelang meinetwegen da sind und die Produkte auch gut kennen. Aber da kann man sich, glaube ich, auch gern mal Unterstützung von extern holen. Genau, wie gesagt, ich habe meinen Zuhörern in den beiden Vorträgen auch erstmal erklärt, wie sich die Suchergebnisse im Laufe der Zeit entwickelt haben, dass es quasi noch schwieriger geworden ist, auf die erste Seite zu kommen, weil Google da auch schon ziemlich viel abdeckt mit verschiedenen Features, die jetzt eingeblendet werden, und warum sich zum Beispiel durchschnittlich die CTR auf den ersten Platz von 42% auf 18% entwickelt hat. Es ist ja nicht dank zuletzt der 4 Top-Ads, die es jetzt gibt, oder so eine Answerbox oder Featured Snippet oder Wetterintegration, Google Flights gibt's, es gibt die Sports-Integration, wenn ihr mal nach Fußball-Bundesliga-Tabelle googelt oder Ergebnisse. Es gibt dann weiter noch diese riesigen Karussells, die Google ja auch zu bestimmten Ereignissen einblendet. zum Beispiel, wenn die Oscars gerade sind, wo sich die Redaktionen in Deutschland nachts die Finger wund tippen und Google zack, blendet da natürlich ein riesiges Karussell ein, wo man auf
einen Blick da ja auch
sieht. Und natürlich kam
dann, da ja auch die Sache ist,
aus dem Publikum
die legen auch die ja auch Fragen jedes um. Jahr ein neues Special für die Oscars an, anstatt mit der gleichen URL wieder loszulaufen wie vom Vorjahr. Aber sehr viele.
Genau. Nicht alle, nicht alle.
Aber
viele. Gibt's auch, ja, richtig. Aber eben wie gesagt, nichtsdestotrotz, Google nimmt ja dann sowieso schon sehr viel Platz weg für seine eigene Integration. Für den Nutzer natürlich, der einfach mal kurz wissen will, okay, wer ist jetzt hier bester Film, ist es natürlich super, muss man wirklich sagen. Aber natürlich kommen dann oder kam da aus dem Publikum auch die Fragen, ja, Mensch, hier, wenn Google sowieso schon alles da jetzt einblendet, da ist doch SEO tot. Kommt ja immer mal wieder der Hype. Oder man liest es ja auch immer wieder in den Blogs, der deutschen SEO-Sphäre, Blogosphäre, SEO ist tot oder SEO, der Drops ist gelutscht. Ich finde es eben halt ganz und gar nicht so.
Ist nicht tot?
Nee. Noch nicht. Und ja. Wird auch lange Zeit noch nicht tot sein, aber es ist, SEO wird einfach anders. Und die SEOs oder die Content Manager oder die Online-Marketer oder die Growth-Hacker, wer auch immer, die müssen einfach die Möglichkeiten und Chancen nutzen, die es jetzt gibt. Und davon gibt es jetzt eben halt jede Menge mehr durch diese Integrationen. Und ich finde es eigentlich auch genau richtig und wichtig, der Online-Marketer muss sich jetzt einfach noch mehr mit seinen Nutzern auseinandersetzen. Das war früher nicht so. Früher hast du einfach Content reingehauen in den Google-Index. Irgendwas von dem ganzen Schlons wird schon ranken und dann passt's für mich. Und das ist einfach heute nicht mehr so. Wenn du heute eine Webseite betreibst, die erfolgreich sein soll, musst du einfach deine Nutzer, deren Bedürfnisse und die Suchintention kennen und dein Content einfach auch exakt auf diese Bedürfnisse abstimmen. Ich will mich jetzt hier gar nicht anhören wie der Papst, der jetzt hier irgendwas predigt. Aber wir sind ja heute in einer Show, wo es ja auch um Content geht. Und ich glaube nicht, dass ich hier irgendjemanden von euch, Jens oder Erik, in irgendeiner Art und Weise hier evangelisieren muss. Aber ich trage es trotzdem gern nochmal nach außen weiter.
Ja.
Jens,
Nein. Ich habe nur Ja gesagt, weil du mich gefragt hast. Das machen wir ja höflicherweise. Genau, nee, also klar, ich meine, Google nimmt viel Platz weg, aber wenn man sich die CTRs im Einzelnen anschaut, das kann man ja in seiner Search-Konsole sehen, da wird man sehen, dass man doch noch reichlich Traffic rumkommt. Warum sollte ich den liegen lassen? Und wie gerade vorher dem Beispiel gezeigt, mit dem richtigen guten Content kriege ich dann vielleicht auch Featured Box, whatever. Aber vor allem muss mich immer fragen, warum will ich den Traffic eigentlich haben? Okay, bei 1&1 ist relativ, also bei Web.de ist relativ klar, Werbevermarktet, da ist Traffic relativ gleichlaufend mit Einnahmen. Natürlich nicht ganz, weil die einzelnen Ressorts ein bisschen unterschiedlich vermarktet sind, aber im Großen und Ganzen ist das so. Wenn ich halt ein anderes Ziel habe, muss ich halt fragen, trägt der Content dazu bei, meine anderen Ziele zu erreichen? Ansonsten ist heutzutage Content-Produktion halt auch, oder guter Content heißt halt auch einfach, es kostet mehr Geld, weil früher, wie gesagt, da konnte ich halt einfach in den Index rotzen und irgendwas blieb halt kleben. Das ist halt doch relativ stark rum.
Genau, richtig. Genau, und heute muss halt guter Content noch besser sein als vorher, sag ich immer. Und er muss halt wirklich funktionieren. Und das ist wichtig. Und da bin ich halt schon in den zweiten Teil übergelaufen meiner Präsentation, welcher Content eigentlich in welchem Teil der Customer Journey gut funktioniert. Und ich habe da mal so ein paar Beispiele irgendwie. Zum Beispiel, wenn man googelt Reisekrankenversicherung USA und dann habe ich nochmal eine Site-Abfrage gemacht mit einer großen deutschen Versicherung die auch Reisekrankenversicherung verkauft.
Aber ein Ad.
Und diese haben dafür kein Content. Das heißt, der Nutzer, der sich vielleicht darüber... Aber ein Ad, richtig. Aber, ja gut, kann man so machen,
logisch. kann man so machen.
Aber man kann es eben auch anders machen und da wirklich selber guten, hochwertigen Content zur Verfügung stellen.
Aber wenn man Geld hat, kann man aber
auch... Die Frage, wie die Landingpage aussieht, wenn das...
geht auch immer.
Wenn wir schon eine Landingpage haben für das Ad, dann ist es ja nicht mehr so weit weg, davon auch eine normale Landingpage zu bauen, oder? Also das Beispiel ist ja...
Die haben gar keine Landingpage dafür. Also jedenfalls nicht speziell...
Wahrscheinlich nur die Darstellung.
Das ist so lustig, das müsst ihr euch einfach anschauen.
Genau. Schaut einfach mal rein. Und der Nutzer, der sich wirklich, der vielleicht jetzt irgendwie eine USA-Reise geplant hat und der denkt, oh Mensch, bräuchte auch eine Reisekrankenversicherung, der dann auch allen Anschein nach keine hat, der informiert sich und findet aber dort kein Content dafür. Das heißt dann, vielleicht mal 2-3 Schritte weitergedacht oder auch 4, der Nutzer wird bei dieser Versicherung nicht kaufen. Es sei denn, in dem Fall, er klickt auf das Ad. Okay, aber das ist vielleicht auch nicht immer da, weil irgendwie ab 12 Uhr mittags das AdWords-Budget einfach erschöpft ist. Man weiß es nicht. Genau. Und ich habe dann einfach mal die verschiedenen Stationen einer typischen Customer Journey visualisiert. Auch ganz einfach nach dem AIDA-Modell, was ihr auch alle kennt. Aufmerksamkeit, überlegen, entscheiden und zum Schluss binden, welche Contents wirklich in welchem Teil der Customer Journey funktionieren. Und um mal ein paar Beispiele zu nennen, um die Aufmerksamkeit des potenziellen Kunden zu gewinnen, funktionieren vielleicht einfache Ratgebertexte oder auch eine Infografik oder Spiele oder Quizzes, um den Nutzer bei der Überlegung zu helfen, ist es was für mich oder doch nicht, helfen vielleicht auch Content-Formate wie so eine FAQ, bestimmte White Papers oder Case Studies oder auch ROI-Rechner. Zum Beispiel, wann lohnt sich denn diese teure Energiesparbirne? Wann hat sich denn die für mich dann eben halt amortisiert? Bei der Entscheidung, bei der Kaufentscheidung, helfen zum Beispiel auch sogenannte Testimonials, das heißt bekannte Personen, die vielleicht davon berichten, wie echt oder unecht es ist, muss immer jeder für sich selber entscheiden, natürlich. Es helfen da vielleicht auch Chat oder auch Chatbots, die von Firmen angeboten werden, um sich da nochmal auszutauschen. Rezensionen helfen da natürlich ungemein, kennt man ja natürlich gerade von Amazon. Die Angebote auf Free Trials, das heißt, wenn du auf zum Beispiel Netflix gehst, schaust du dir dort um, weißt du nicht, ist denn Netflix was für mich? Und dann steht dort, bam, erster Monat kostenlos, kannst du ausprobieren, kostet nichts. Dann bist du viel eher bereit, das mal auszuprobieren. Und wenn du erstmal drin bist, natürlich, wer von euch hat Netflix? Das ist schon ziemlich gut. Ne, echt.
Ja.
Ich nicht. Ja, nee, ich nicht. Aber du bist auch auf das Free Trial, oder? Eingestiegen.
Nee, ich habe es ganz am Anfang schon gehabt, habe es eine Weile gehabt und dann ist mir das irgendwie, das kommt mir zu wenig Neues. Es war, also ganz ehrlich, das war mir einfach zu wenig. Ich habe also dann Amazon Prime ist auch okay, aber ich gewöhne mir einfach gerade Fernsehgucken ab, weil irgendwie reißt mich das alles auch nicht mehr. Ich finde Stream, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Also
das macht Sinn, finde ich.
Können wir nachher noch uns.
Sorry.
Okay, kein Problem. Und dann natürlich im abschließenden Schritt der Kundenbindung, da helfen einfach Promotions,
genau. Du hast ja hier das Retargeting, Beispiel,
Remarketing oder auch Newsletter.
Du hast jetzt ein Beispiel drin,
wie und diese ganzen Möglichkeiten habe ich einfach mal Bautbach, auf.
Oder? Oder Bauhaus, die machen ja beide Ähnliches. Obi, okay, da machen sie alle das Gleiche. Die Dinger sind immer, die sind immer wirklich ganz schön.
Sogar, okay.
Also das sind mal schöne Beispiele, weil es so, wenn Leute schon am Anfang Laminat zu legen, dann machen die meistens noch mehr Kram im Haus, weißt du? Und das ist schon ganz gut. Da hat man auch einen gewissen Branding-Effekt und sagt, okay, offensichtlich wollen die mir auch helfen und dann fahre ich vielleicht auch mal dahin zum Einkaufen. Also das kann schon halbwegs funktionieren und die Dinger ranken halt auch relativ stark. Also wenn man sich die Webseiten von denen anschaut, dann sind so diese Ratgeberbereiche bei ihnen wirklich stark und zumindest selbst wenn die Leute nicht direkt konvertieren, kann man halt, wenn man seinen Content gut strukturiert hat, auch passende Remarketing-Listen dazu erzeugen. Weil ich weiß ja, das sind ja Leute, die offensichtlich gerade irgendwie am Bauen sind.
Ich finde, ja, vor allem, wenn man so eine Frage stellt bei Google, wie verlegt man Laminat, dann ist wirklich davon auszugehen, der Nutzer hat eigentlich keine Ahnung. Und der Nutzer oder der Suchende, der weiß auch noch gar nicht, ob er das selber machen kann oder nicht. Und ich finde wirklich, diese Ratgeber, die zeigen einem das so gut, dass ich mir so einen Ratgeber durchlese. Das dauert irgendwie eine Viertelstunde, vielleicht auch nur 10 Minuten. Und ich habe dann richtig Bock, loszufahren zum nächstgelegenen Baumarkt und will da das Zeug kaufen. Und das finde ich irgendwie Wahnsinn.
Und jetzt nochmal auf Content zurückgezogen. Stell dir mal vor, Inhalte 15 Minuten. Also eine Verweildauer von 10 bis 15 Minuten. Das ist für, da juchzt der Crawler, wenn er das sieht.
Fünfminütiges Video noch und
du kommst rein. Gar nicht mehr aus den Suchergebnissen raus. Du kannst machen, was du willst. Also das ist tatsächlich, das geht natürlich nur bei der Informational Search, aber das färbt natürlich schon auch ab dann für die Produktseiten. Also das definitiv ist einfach wirklich Gold wert, dieses Zeug. Glaube ich.
Absolut. Also, ich habe da auch ein paar ganz, ganz gute Beispiele drin.
Wobei man hier mal, auch mal sagen kann, oder auch die, wie verlegt man Laminat? Ich bin jetzt ja nicht so der Mega-Handwerker. Wenn ich das immer durchlese, sage ich
mir nur,
wer könnte das für mich tun? Weil klingt irgendwie aufwendig. Aber lustigerweise.
Aber dann suchst du es gar nicht, weißt du? Dann suchst du gar nicht, wie verlegt man Laminat, sondern wer verlegt mein Laminat?
Intention. Also ich habe jetzt gerade spontan gedacht, eigentlich ist es doch eine gute Idee, auch für einen Handwerker, da mal eine Anzeige zu auszuprobieren.
Ja.
Eigentlich könnte man das auch mal probieren. Ich keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht, aber das ist
eine Hypothese, muss man austesten.
Stimmt schon, gell?
Gibt halt einfach beide an. Also klar, ich meine, die Antwort kann natürlich sein, um Gottes Willen, mache ich nicht. Aber dann habe ich ja vielleicht auch schon irgendwas. Oder wie verlegt man Laminat? Gerne ausführliche Anleitung und dann am Ende. Oder vielleicht wird auch irgendwann mal Obi ein bisschen davon damit Geld verdient, dass dann nachher bei Google Ads Anzeigen für Handwerker sind, die das dann auch machen. Also, und Obi liefert das Laminat. Also das ist durchaus, da lässt sich ja einiges weiterdenken.
Also ich finde das wirklich also mega gut und das fand ich wirklich richtig spannend und gefällt mir richtig gut. Ich habe noch ein paar andere Beispiele drin, eben wie gesagt auch diesen Notebook-Kaufberater. Habe ich auch ein Slide drin. Steht da, welches Notebook kaufen? Bei der Phrase rankt die Seite auf Platz 1. Und man kommt auf die Seite und hat schon die Auswahl. Ich bin ratlos, das heißt, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich will, helft mir. Oder ich weiß, was ich will. Und also da fühle ich mich als potenzieller Kunde wirklich super aufgehoben. Und das erfüllt einfach perfekt meine Suchintention. Das heißt, welches Notebook kaufen? Und dann komme ich auf die Seite und da steht schon, ich bin ratlos, bitte hier lang. Super, finde ich richtig gut. Genau. Und anderes Beispiel noch, die Frisurentrends 2017 Herren. Von den Zuhörern hat es bestimmt schon der eine oder andere gesucht, der sich vielleicht mal...
ich suche da immer danach her, wisst ihr ja, ne? Habe ich da meine Frisur.
Eben. Stop. Sieht auch immer fresh aus. Und wir haben tatsächlich ich kann es jetzt sagen, wir haben es auch mal ausprobiert und wollten auch dazu ranken mit der Web.de. Das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her, deswegen kann ich sagen. Und wir haben da wahnsinnige Content-Stücke produziert zu allen möglichen Frisurenarten, die es so gibt. Und wir haben nicht gerankt. Es ist uns nicht gelungen. Wir waren auf der zweiten Seite mit weiß ich, kurzer Frisur, Pony-Frisur, Hochzeitsfrisur und alles Mögliche. Aber wir sind nie auf die erste Seite gekommen. Es hat einen einzigen Grund. Wir hatten keine Bilder. Oder nur ein Bild oder so. Aber die Nutzer, die sich nach Frisurentrends online informieren wollen, die wollen Bilder, ganz klar. Also jetzt, 2-3 Jahre später, greife ich mich da auch an den Kopf und denke, Mensch, was war denn damals los?
Aber das ist richtig.
Ohne Bilder funktioniert es einfach nicht.
Ja, aber das, wie gesagt, beim Marktkarriere-Studentenprojekt haben da auch welche irgendwie einen ellenlangen Artikel über so einen blöden Fisch geschrieben und ich habe dann irgendwann gesagt, Kinders, beschreibt mir doch nicht, wie das Ding aussieht, mach mir ein Foto hin. Ich werde ja wahnsinnig.
Oder es ist ja auch, wenn man jetzt sagt, irgendwie Lampen-ROI-Rechner. Wenn ich da eine Webseite habe, die nicht so einen Rechner hat, dann, ja, toll, dann kann ich da den tollsten Content haben. Ich werde damit nicht ranken.
Ja. Ja.
Genau. Das gleiche natürlich bei Vergleichen. Wer sich, wer zu irgendwas ranken will, Produkt 1, Vergleich.
Genau, und dann nutzt nichts, wenn man seine eigenen Tarife mit sich selbst vergleicht. Das ist einfach zu wenig.
Genau. Und
die Idee kommt immer als erstes. Wir haben ja auch 15, kann man machen, aber nee, die ist leider nicht ausreichend.
Kann man machen. Nee, wird nix. Genau. Und wenn wir... Und nachdem ich dann die Beispiele gezeigt habe, bin ich dann zum dritten und letzten Teil gekommen in meiner Präsentation. Und da habe ich gleich mal mit einem Zitat begonnen von Markus Tober, das war glaube ich auf der SMX. Und er hat auch gesagt, Redakteure werden dafür bezahlt, um Inhalte zu erstellen. Punkt. Doch wer bezahlt die Redakteure, um Inhalte zu pflegen?
Genau. Das da hat er recht.
Genau. Das ist das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, kurz. Es werden einfach nur neue Inhalte publiziert, aber das alte Zeug bleibt halt liegen. Ich habe auch mal geschaut, man sieht so jetzt relativ schlecht auch auf dem Screenshot, wenn man sucht, das neue iPhone 3G, da gibt es irgendwie noch 17.000 Artikel, die Google kennt. Aber das neue iPhone 3G ist halt nicht neu, sondern von 2008. Und trotzdem fliegt noch dieses Zeug da drin rum. Genau. Und habe ich kurz gesagt, warum ich mich einfach um meine Inhalte kümmern muss. Und zum einen natürlich für den Nutzer. Der Nutzer will aktuelle Inhalte. Der Nutzer will alle Facetten über bestimmte Themen erfahren
nicht den und
der Nutzer löschen. Möchte einen Mehrwert haben, wenn er sich schon die Zeit nimmt.
Wie kann im Internet nicht meinen löschen, Content? Ich habe den bezahlt, verstehst du? Ich habe den doch bezahlt.
Der hat uns doch damals so viel Traffic gebracht.
Ich schreibe den.
Der hat uns auch damals vor
genau. Ja, außerdem schreibe ich den über 30 Jahre degressiv so ab. Das ist ja eine Immobilie. Die URL darf ja nicht mehr geändert werden.
Ja, genau. Ähnlich teuer war wahrscheinlich, gell?
Genau. Also das zum einen, also für den Nutzer muss man sich um die Inhalte kümmern, aber auch für die Suchmaschinen. Stichwort Crawlbudget oder auch ein Panda-Update. Oftmals ist es auch so, dass einfach Bilder ablaufen, dass man dafür keine Rechte mehr hat. Dann hast du halt da noch Content rumfliegen, der irgendwas beschreibt, was auf dem Bild zu sehen war. Das Bild ist aber weg. Toller Artikel. Macht für alle Sinn. Genau. Und dann natürlich noch ein kleiner Exkurs. Query deserves freshness. Zu bestimmten Phrasen versucht Google auch immer aktuelle Inhalte einzustreuen. Und das gilt für Suchbegriffe, die eher longtailig sind, aber auch für welche aus dem Midtail oder Shorttail. Das sieht man auch oft daran, dass das Google auch öfter mal das Datum mit einblendet in den Suchergebnissen. Da weiß Google, okay, also hier sind doch wirklich aktuelle Artikel gefragt und da ranken auch ziemlich neue Artikel. Allein schon deswegen lohnt es sich doch, bestimmte Themen auch mal aufzuräumen oder auch zu aktualisieren. Auch dann ändert sich ja das Datum natürlich. Und da bin ich auf den Punkt Content-Aktualisierung eingegangen. Und hier könnte man zum Beispiel so vorgehen, dass man, also ich meine, ich habe eine Webseite mit ganz vielen Inhalten. Ich kann natürlich nicht alle zwei Wochen ändern. Geht natürlich nicht. In dem Fall könnte man aber seinen Content priorisieren. Zum Beispiel Content Prio A, B und C. Den Prio A-Content, das sind zum Beispiel meine Top 10 Produktseiten bei dem Shop. Die update ich alle zwei Wochen. Mein Prio B-Content, den ich alle drei Monate update, sind zum Beispiel aus dem Blog-Bereich die traffic-stärksten Artikel. Und dann einfach noch mein Prio C-Content, zum Beispiel White Papers oder sonstige Ratgeber, die update ich einfach alle 12 Monate. Jetzt ist die Frage, ja?
Darf ich da einen anderen Vorschlag machen? Etwas zusätzlichen Vorschlag. Und zwar, die Frage ist ja, wann muss ich Inhalte updaten? Idealerweise dann, wenn sich etwas getan hat. Und was wir festgestellt haben, ist, dass Google da mittlerweile schon relativ schlau geworden ist. Und wenn du, wenn sich an einem Thema etwas ändert, und auch wenn wir jetzt mal mit über WDF, IDF meditieren, wird man feststellen, dass natürlich die Beiträge dann aktualisiert werden, wenn sich etwas am Thema geändert hat. Was passiert, wenn sich am Thema was geändert hat? Es kommen neue, also es gibt mehr Wettbewerber und es gibt eine inhaltlich neue WDF-IDF-Analyse. Das heißt, wahrscheinlich werde ich in diesem Zeitraum dann auch meine Rankings ein Stück weit verlieren. Wenn ich also mein Monitoring so im Griff habe, dass ich zumindest mal für die wichtigsten Keywords oder für die wichtigsten URLs, ne, also nicht nur meine 38, sondern für meine, weiß ich nicht, 500 URLs, wichtigsten URLs oder so, so ein kleines Monitoring-System aufbaut. Das geht ja sogar mit, das kannst du ja im Prinzip sogar ganz locker machen mit einem Screaming Frog, ne, Search-Konsole abfragen. Und du guckst einmal in der Woche, welche sind denn irgendwie gerade qualitativ nach unten gegangen, also die URLs im Suchtraffic. Dann kommst du sehr schnell darauf, dass es immer wieder welche gibt, die halt jetzt gerade einfach mal auf Talfahrt gehen. Und das ist der Moment, an dem ich sie ändern muss. Und nicht vorher und nicht nachher. Und das mit so einem Monitoring-System kannst du, also wenn du die Redaktion dazu bringst, dass sie montags einfach mal ein, zwei Stunden lang jemand dort analysiert, wo haben wir ordentlich verloren. Ist es ein Beitrag, wo sich gerade auch wirklich was am Thema geändert hat, dann kann sich ein Zweiter oder kann der sich dann hinsetzen und dann irgendwie ein, zwei Stunden lang Beiträge aktualisieren und du hast dann richtig zum richtigen Zeitpunkt mit dem geringsten Aufwand die besten Änderungen gemacht.
Finde ich einen spannenden Punkt. Wird sich allerdings wahrscheinlich nicht für alle Content-Arten so durchsetzen lassen, zum Beispiel für so ein Produkt irgendwie, wenn ich jetzt eine Drohne habe beispielsweise von einer bestimmten Firma, da wird sich ja vielleicht jetzt auch nichts großartig ändern an dem Produkt und es bleibt halt dann ein Jahr lang stehen. Es hat halt immer noch die gleiche Akkulaufzeit, immer noch dasselbe Zubehör. Das heißt, da ändert sich
Naja, doch, auch. Wenn sich's rank, ich meine jetzt nicht, dass ich etwas ändere, weil sich irgendwas ändert, sondern weil mein Ranking runtergeht. Und wenn ich 1000 Produkte habe irgendwie und dann macht das für mich relativ wenig Sinn, dass ich auch die nur alle halbe Jahr irgendwie ändere. Solange ich gut rank, ist doch alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo das Ranking nach unten geht, also ich auch schon von Position 2 auf 5 runtergehe, kann es ein guter Zeitpunkt sein, dort gegenzusteuern. Und ich habe dann dadurch die Möglichkeit, die Seiten dann zu optimieren, dann nochmal zu aktualisieren, wann es auch wirklich Sinn macht und nicht nach einem festen Plan.
Erik, das ist ein spannendes Thema. Und das nächste Mal müssen wir uns wirklich mal in einem Büro treffen. Jetzt komme ich aber gerade wieder daher, Erik, und frage, warum willst du warten mit der Content-Aktualisierung, bis du Rankings verlierst? Das heißt, bis du von 2 auf 5 fällst. Willst du nicht versuchen, durch auch eine regelmäßige Aktualisierung von 2 auf 1 zu kommen?
Ja klar, natürlich. Aber bin ich ganz bei dir, aber ich kenne keine Redaktion, ich kenne nur Redaktionen, die zu wenig Budget, zu wenig Zeit haben. Und wenn ich gefallen bin, ist der späteste Zeitpunkt, an dem ich was zu ändern habe. Und ich kenne keine Redaktion, die nicht schon dadurch überfordert ist.
Absolut genau. Richtig, aber wir wollen ja natürlich das Optimum. Ich finde
die Planung. Ja, wir reden über die Realität.
Ich finde die Planung.
Ja, und das ist für mich ein datengetriebener. Aber trotzdem, das ist für mich ein datengetriebener Ansatz, der auch funktioniert.
Was Markus hier aufgemalt hat, mit alle 2 Wochen, alle 3 Monate, als 12 Monate, es geht ja nur um eine Systematik, die da ist. Genauso, da steht ja, Update-Intervalle sind ledige Vorschläge, genauso wie wahrscheinlich die Inhalte auch. Die Frage ist doch, gerade wenn du von Ressourcen sprichst, das hatte ich ja auch auf dem Online-Marketing, hier OM Live, als Thema gehabt, ist, dass man sich mit seiner Redaktion hinsetzt und sagt, wie viel wir brauchen für das Content-Update Ressourcen und dann diese Ressourcen als SEO so einteilt, dass es eben sinnvoll ist. Und die werden natürlich immer zu wenig sein. Aber dann muss ich sagen, was will ich mir denn wie häufig anschauen? Und zum Beispiel die Top 10 Produktseiten sich regelmäßig anzuschauen, kann durchaus sinntragend sein. Aber ich muss mit denen irgend so etwas absprechen, damit die halbwegs wissen, von was rede ich denn? Und da habe ich noch gar keine Analyse dabei. Sondern sagen, die Fälle kommen ungefähr so häufig vor, wenn ich mir das letzte Jahr anschaue. Das ist das Volumen, was wir brauchen. Und dann geben die uns ein Commitment, was sie denn können. Und dann einigt man und sagt, dann nimmt man das erstmal, bevor man zu lange rumdiskutiert, damit man ins Arbeiten kommt. Und dann einigt man mich mit ihnen noch, wie das Deliverable aussieht. Also was brauchen die von uns, damit sie arbeiten können? Weil wenn ich denen sage, du, der Artikel rankt nicht mehr so gut, mal schreibt man deine Kurve wieder neu, dann weiß er ja auch nicht, was er tun soll. Sondern was kriegt er als Zulieferung und was hat er dann konkret zu tun und wie kriege ich Bescheid gesagt, ob er es tut, damit ich danach drüber schauen kann, ob es in die richtige Richtung gegangen ist. Und so eine Art Mikroprozess braucht man dann dafür schon.
Ja, total. Nein, ich bin ja ganz bei euch. Also das ist natürlich auch ein sinnvoller Weg. Ich wehre mich, wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist der Gedanke, dass man nach festen Rhythmen irgendwie Content aktualisiert, weil ich einfach glaube, das ist ein bisschen, das könnte zumindest mal in manchen Fällen irgendwie auf Energieverschwendung rauslaufen. Viel eleganter finde ich, wenn man das so, also den Content immer dann ändert, wenn auch tatsächlich irgendwas passiert oder wenn es notwendig ist. Und da hat sich halt irgendwie gezeigt, wenn jemand in der Redaktion irgendwie für bestimmte Themen zuständig ist, dann muss der sich natürlich auch proaktiv informieren, muss dann irgendwie gucken, Mensch, ist bei den Drohnen, was gibt's denn da Neues? Ach, bei der Drohne könnte ich doch jetzt irgendwie ein neues Zubehörteil dazu schreiben. Dann soll er das halt eben auch machen, auch unabhängig davon, ob da jetzt gerade 2 Wochen rum sind oder ob das Ranking irgendwie runtergeht. Aber spätestens dann, und ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn man die spätestens Variante einführt, sind eh schon alle damit überfordert. Spätestens dann, wenn das Ranking runtergeht, ist es ein Zeitpunkt, wo einfach etwas gemacht werden muss. Aber natürlich ist es auch eine schöne Sache. Ich bin momentan noch in der Beratung bei einem Gesundheitsportal. Die haben halt einfach einen festen Rhythmus für ihre Gesundheitsratgeber von, jetzt haltet euch fest, alle 3 Jahre. Warum? Weil die Redaktion einfach nicht in der Lage ist, das zu bewältigen. Da sage ich, Mensch, dann mach einfach nicht alle 3 Jahre, sondern vielleicht hält der eine oder andere auch, der für Rheuma irgendwie auch mal 5 Jahre lang, sondern guck dir irgendwie die an, wo es dann gerade eher bergab geht. Also wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen Träumer und hoffe, dass man am besten damit fährt, indem man dann auch relativ viel Kompetenz in die Hände von Menschen gibt, die dann ihr Thema auch zu verantworten haben und es gerne verantworten, weil sie das Thema auch interessiert. Und dann möchten die halt einfach dann was ändern, wenn sich die Welt auch weiter dreht, beziehungsweise spätestens dann, wenn es irgendwie runtergekracht ist. Aber natürlich macht so ein Prozess absolut Sinn, dass man sagt, Mensch, guck dir zumindest mal alle zwei Wochen diese Arbeitträge an. Also ich habe jetzt auch festgestellt, ich habe einen Vortrag auch bei Search Metrics neulich gehalten, das war, glaube ich, im Herbst oder was, da ging's auch um dieses Republishing. Und da habe ich dann meinen Blog zum Beispiel rausgezogen. Da gibt es halt einfach auch 10 Beiträge, die letztendlich, also der stärkste Beitrag vom SEO-Book, der hat macht irgendwie 10% des Traffics aus. Hallo? Ich meine, das ist der Beitrag, da muss ich auch nicht alle zwei Wochen drauf gucken, sondern immer, wenn sich in dem Thema was tut, sollte ich das bitte dort reinschreiben. Also da geht's halt eben auch nicht um Rhythmen. Aber ihr habt natürlich völlig recht, zum Prozess muss natürlich wahrscheinlich in einem großen Unternehmen auch aufgesetzt werden, vor allem auch, wenn es ums Billing geht, vielleicht mit einer Agentur.
Und vielleicht kann man es ja auch einfach anders nennen, also man sagt nicht Update alle zwei Wochen, sondern Review. Das heißt, schön, ja. Muss auch nicht auf Teufel komm raus, da was updaten.
Kommt es auf die Wiedervorlage, das ist super, ja.
Wenn es nichts gibt, gibt's nichts, aber man schaut sich das mal an, gibt's in dem Thema was Neues, okay, baue ich ein in meinen Content oder eben nicht. Ja, total. Also stimmt natürlich auch. Mhm. An welchen KPIs kann ich es festmachen, wie ich meinen Content priorisiere? Natürlich klar, damit, womit ich Geld verdiene, im Zweifelsfall an den Conversions oder auch am Traffic über die Suchmaschinen. Ist das Ganze für mich vielleicht Brand relevant oder auch an den Rankings könnte man mal schauen, habe ich bestimmte Schwellen-Keywords, also das heißt, ranke ich mit meinen Inhalten zum Beispiel irgendwo zwischen Platz 7 und 14 beispielsweise, dann könnte ich ja da noch mehr Gas geben, weil da ist es meistens ein leichtes, um noch ein paar Plätze nach oben zu kommen. Genau. Bin ich noch kurz darauf eingegangen, wie man Content updatet, also das heißt, wie viel, was man updatet, reicht es, wenn so eine Headline updatet wird oder wenn ich im Footer irgendwas neu schreibe.
Das Datum ändern.
Datum hochdrehen natürlich. Früher gab es auch immer solche schlauen Leute, die haben quasi bei jedem Aufruf der Webseite das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ausgegeben.
Ja, dann ist das reicht doch eigentlich, oder?
Eher nicht. Genau. Und im letzten Punkt bin ich auf einen wirklich kritischen Punkt für die Redakteure eingegangen, auf das Löschen von Content. Und zwar, wie man schlechte Inhalte identifizieren kann. Das sind einfach die über einen bestimmten Zeitraum keinen Traffic mehr haben oder keinen relevanten Traffic, die keine Conversions mehr haben oder auch die schlechte Nutzersignale haben, wie hohe Bounce Rates oder eine sehr, sehr geringe Time und Zeit im Vergleich zu meinem anderen Content. Und diese Artikel, wenn man sie nicht mehr braucht, wenn sie keinen Mehrwert bieten, die sollte man wirklich löschen. Es ist wirklich so. Und klar, dann sollte man schauen, gibt es keinen Traffic und keinen Backlinks auf die Artikel, dann kann man die einfach löschen, meinetwegen 410er setzen oder 404er und hat der Content Backlinks, den ich lösche, aber auch ansonsten keinen Traffic mehr oder keine Conversions mehr, dann kann ich da auch ein 301 Redirect machen auf relevante Inhalte natürlich, nicht einfach auf die Homepage.
Finde ich übrigens, nur die Frage. Dass du das sagst, auch, dass man wirklich dann 410 oder 404 auch machen kann. Also, weil viele würden es ja niemals machen, aber klar, macht einfach Sinn, wenn der Beitrag weg kann, dann glaube ich auch, dass es okay ist.
Selbst bei dem 404er kommt ja Google noch ein paar Jahre lang auf diese URL. Das heißt, verschwendet auch euer Crawl-Budget. Also, wenn ihr euch wirklich sicher seid, unter der URL kommt auch nichts mehr, der Artikel ist weg, dann setzt nach Möglichkeit wirklich diesen 410er.
Ja. Und wenn ihr den Kram als Nachrichtenseite irgendwie behalten wollt, weil ihr sagt, es ist auf irgendwelchen Schlagwortseiten drauf, unsere Nutzer gehen alle bis auf die Paginierungsseite 537, das machen die halt so, dann löscht den Scheiß trotzdem und legt den unter irgendwie /archiv einfach wieder an und sperrt das Verzeichnis, wo er ist. Exakt.
Ja, Verzeichnis sperren per
Robots.txt, oder? Wenn ich nicht will, dass da Scheiß gecrawlt wird, muss ich
das dann von Robots.txt sperren. Wie ist deine Empfehlung?
Habe ich da ja nicht.
Ja, ich bin ja aber kein Freund davon, von der Robots.txt, aber ja, das ist wahrscheinlich...
Wenn es um Start- und Crawl-Budget geht, ist es schon das Richtige.
Ich bin da nur auch
das so unsicher. Ich bin mir da auch mal so ein bisschen unsicher und ich bin, also ich mache es echt ungern, ja, genau, weil ja
weiß,
die, die es tatsächlich wirklich, dann noch verlinken, die gehen trotzdem rein.
Also wirklich, also das Vorgehen,
das ist
echt,
das ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, du hast recht.
410, 404 für die alte URL. Also zum Beispiel, was hat Merkels 2009er Kommentar zum Wahlkampf oder so. Aber die sagen dann, ja, wenn jetzt doch mal einer recherchiert und will wissen, was alles, ich meine, das sind so absurde Fälle, weißt du, aber so. Und dann sagen, dann sind auf einmal unsere Schlagwortseiten zum Thema klein machen, das sind dann halt nur 8 Artikel drauf. Wenn ich jetzt alle alten Sachen lösche, wo keiner mehr ist, dann ist nur noch einer. Ist auch doof. Weißt du? Dann lösch halt wirklich die URLs, also wie du es hier gesagt hast, und leg sie nochmal an unter diesem Verzeichnis slash irgendwas. Und das sind ja in den meisten Schlagwortseiten sind die Sachen hinten in der Paginierung verlinkt. Also wenn du Pech hast, tauchen die wirklich im Index auf, wie du sagst, halt mit hier kann über Robotext nicht rein. Aber das heißt, das Scrollbudget wird nicht verschwendet. Und wenn die Dinger von irgendwelchen Schlagwortseiten 18. Seite angelinkt sind, dann sammeln die auch kaum PageRank intern auf. Also das ist so minimal und das ist auch nicht meine präferierte Lösung, aber besser als sie gar nicht zu löschen, weil halt interne Bedenkenträger halt sagen, dann ist ja, da sind wir nicht mehr vollständig. Also du bist auf jeden Fall besser, als wenn du es lässt, wie es so ist. Und hast ein paar Bedenkenträger ihr Argument weggenommen. Und dann heißt es nicht so, die SEOs sind nicht so kompromissfähig, weißt du?
Ja, finde ich gut.
Genau.
Das sind wir doch bis aufs Blut, Mensch.
Aber das ist ja stimmt, das ist gut, ja, gerade bei den Nachrichtenportalen.
Ja,
wir haben den Content anderen, ja gekauft.
Halt. Ja, genau ja wie die anderen 800 Verlage auch.
Okay.
Naja, aber du darfst es nicht ganz vergessen. Moment. Moment, da muss man natürlich schon auch nochmal hier, also ich als gelernter Journalist und Redakteur muss dann natürlich auch sagen, ich habe die auch irgendwann mal alle weggeschmissen, aber du bist natürlich als jemand, der schreibt, sammelst du all diese Belege für dich. Das macht keinen Sinn, aber du tust es und Markus, ich hab dir ja auch mal ein Heftli geschickt über unser web.de, das habe ich nur deswegen, weil ich da gerade meinen Bestand aufgelöst habe und der war echt groß. Und aber das ist halt einfach die Denke, mit der halt dann wirklich die Verantwortlichen auch immer noch unterwegs sind und ich, also emotional kann ich es verstehen, das tut irgendwie weh, die Sachen zu löschen, aber Jens, du hast komplett recht, also ja, aber emotional kann ich es echt nachvollziehen, dass man das irgendwie gerne auch behalten möchte.
Ich kenne es aber so, dass die eigenen Stücke von den Redakteuren, die werden eigentlich auch im Regelfall nicht gelöscht oder nur in Absprache. Aber niemand von dem Nachrichtenportal sollte emotional mit DPA-Content umgehen. Niemand. Recht. Und auch wenn es ein total schöner Artikel war, irgendwie, der ist jetzt mit dem zusammen und wenn man sich da
auch berührt fühlt. Aber ich gucke auch in 20 Jahren noch,
was der
Lombardi vor 20 Jahren gemacht hat.
Ja, du hast recht. Trotzdem. Vielleicht hat ihn jemand relegiert.
Genau. Nee, aber
ich habe den so exakt schön redigiert
und nee, aber sollte vielleicht ist spannend. Aber ich glaube, dann waren wir jetzt auch fertig,
egal, oder? Weiter.
Ja, wir sind fertig mit der Präsentation. Genau. Link kommt in die Shownotes, könnt ihr euch nochmal alle anschauen. Und ich glaube, es gibt sogar ein YouTube-Video davon.
Genau.
Irgendwo im Internet.
Ansonsten hatten wir noch.
Hammer.
Genau, ansonsten hatten wir noch den Hinweis auf die Website
Booster. Aber das ist ja jetzt eh schon gemacht.
2017. Wo es zwei schöne Beispiele gab, wo man eben durch Content-Reduktion doch ziemlich stark die Reichweite gesteigert hat. Und zwar am Beispiel von pflege.de und vom Urlaubsguru kann man sich auch beide mal in seinem Systrix, Search Metrics, whatever des Vertrauens reinhauen. Das ist schon sehr beeindruckend, was die beiden da abgeliefert haben. Also wer das mal anschauen möchte und will ein paar schöne Beispiele haben, wir sind auch ein bisschen über Urlaubsguru gegangen und haben dann auch über dieses Error Fair gelernt, was das bedeutet. Error Fair Island. Genau. Lohnt sich einfach mal anzuschauen und ich glaube, gerade Urlaubsguru ist halt auch ein extrem geiler Case, wie man da sicher mit so Content umgeht. Ansonsten hatte ich auch jetzt auf der OM Live nochmal 2-3 Beispiele zu Content mit drin, beziehungsweise vor allem gerade weil du gesagt Customer Journey, ich bin ja immer gerne auf dem Aware-Modell, also ist ein Content Problem-Aware, Solution-Aware oder Product-Aware, also und kriege ich dann auch gerallt, dass die richtige Seite rankt, also wenn du jetzt Solution-Aware bist, wie zum Beispiel, ich will einen LCD-Fernseher haben oder einen LCD-Fernseher 42 Zoll, das noch nicht für ein Produkt entschieden. Und dann sollte auch keine Produktseite ranken, weil der Nutzer, wenn er da einspringt, schlimmstenfalls denkt, ich habe nur den einen Fernseher und hätte gerne Auswahl gehabt. Da hat auch ein schönes Beispiel mitgebracht gehabt von jemandem, der das Problem hatte, dass ziemlich oft Produktseiten anstatt solchen sinnvollen Problem-Aware-Landing-Pages gerankt haben, einfach weil sein Kategoriebaum zu schmal war. Und dann hat man auch gesehen, dass die auch in den SERPs nicht klicken, weil wenn dann einer halt irgendeinen Shake sucht und sagt, ich hätte gerne einen Shake und dann rankt von dir der Schokoshake, der will aber vielleicht gar keinen Schokoshake, dann klickt die halt auch schlecht, weil er wollte ihn ja nicht. Und da sieht man das an der Stelle schon sehr spannend. Und gleichzeitig muss aber auch der Text dann eben zu dieser Awareness-Phase sein. Also wenn ich jetzt mit meinem LCD 42 Zoll Seite rank, brauche ich einen anderen Text, als wenn es das konkrete Produkt ist, wo ich dann halt die wirklich konkreten Produktvorteile beschreiben möchte und muss. Und das andere war etwas gewesen, was mir auch aufgefallen hat bei der Pflege. Ich habe da so ein bisschen auch wegen gesprochen, dass man sich ein bisschen mit seinen Arbeitsgeräten auseinandersetzen muss. Und Contentpflege, gerade wenn wir jetzt mal zurückgehen von der Web.de, die ja Contentproduktion ständig macht, sondern hin wieder zu deinen KMUs geht von vorhin oder den Standard-Mittelständler, deren Editoren sind halt auch Krütze. Also da so ein Rich-Text-Editor, wo du bei einer Stelle den Content updaten kannst, ist da halt nicht, weil dann musst du irgendwie Objekte anlegen, Headlines anlegen, gesondert reinpflegen und dann sitzt du da ewig da, um irgendwie so ein paar Zeilen in diese Seite reinzufügen, weil die so eine komisches Grid benutzen, um ein Content-Item darzustellen. Und dann sagt man halt, okay, vielleicht müssen wir hier erstmal sicherstellen, dass man auch schnell arbeiten kann, weil sonst ist es nämlich mit dem Update einfach so unlustig, dass es einfach keiner machen will, weil das Tool scheiße ist, an dem man arbeiten muss. Und das sind da halt auch spannende Fragen, die man mit bedenken kann. Ich hänge euch den Link rein, auch in die Shownotes, all dieweil es gab sowieso keine Download-Sammlung von den Artikeln, von den Präsentationen von da oben live, dann kann man sich das auch mal anschauen. Also das ist da wirklich sehr spannend, dass man sich manchmal, wenn Sachen nicht gemacht werden, obwohl man mit Leuten irgendwie drüber spricht, sich vielleicht einfach mal das Tool anschaut mit dem, die das machen müssen. Und dann weiß man auch, warum die dann keine Lust haben manchmal. Also nicht immer, aber manchmal ist das einfach der Grund. Cool. Ja, damit haben wir uns jetzt auch sehr recht, vollumfänglich informiert in einer
Stunde, klug, 15 total Minuten. Absolut.
Und kommen zu den 4 Wochen Ausblick. Wir haben Sommerzeit, da ist nicht sehr viel, aber es gibt einen netten Event, hat zwar gar nichts mit SEO zu tun, ist aber trotzdem smart, deswegen empfehle ich den hier, und zwar am 11.07.2017 in Berlin, das 121 Watt Creative Hub, Hard Things to Measure. Natürlich mit Alexander Holl, der sich nämlich auch um KPIs im Content-Marketing mit auseinandersetzt. Ist eine spannende Veranstaltung, kostet auch nur schmale 59 Taler. Und außer ihm ist noch der Herr Dr. Christoph Röck. Mir leider unbekannt, aber wenn Alex ihn da reinsetzt, dann wird er sehr smart sein, sonst würde er das nicht tun. Und wie gesagt, beide haben da spannende Vorträge. ROI vom Content Marketing, 3 Ansätze und Strategien zur Messung der Effektivität von Content vom Alexander Holl und crossmediale Werbeerfolgskontrolle, was ja auch nicht so ganz trivial ist, vom Dr. Christoph Röck. Und danach schönes Networking und das Ganze mitten in Berlin unter den Linden. Was will man da mehr? Design Office Berlin scheint auch ganz nett zu sein, wenn es Design Office schon heißt. Dementsprechend ein absoluter Pro-Trip abends ab 18 Uhr. Also das kann man schön dann auch noch nach Feierabend mitnehmen und sagen, ich habe zwar Schluss, aber ja, ich werde jetzt schlau. Dann bist du der richtige Mensch für diesen Event. Vom Alex Holl. Ich werde für diesen, ich wurde jetzt für diesen Werbeblock auch nicht bezahlt. Der Alex hat mich einfach darauf hingewiesen und ich fand das Ding geil. Das
Feierabend.
Also wer was selber macht, kann mir es auch immer schicken. Also man kann sich bei uns nicht einkaufen. Ihr könnt Alex auch fragen, wird euch sagen oder nicht. Also, aber wenn ich was geil finde, dann wird es hier auch so promotet. Punkt. Genau. Nee, eigentlich nicht. Nee, weiß ja wieder nicht, wie ich es versteuern soll. Weißt du, das
Ach so, ist, ihr macht das jetzt gar nicht für Kohle immer.
Nee.
Also das war aber sehr zögerlich.
Also wenn die Kollegen mal wieder sind.
Also wir beim Online-Händler haben immer Kohle. Also auf jeden Fall. Ne? Also klar, könnt ihr euch einkaufen.
Ja. Nee, das gibt's nicht.
Das so nicht. Deswegen sendet ihr auch so wenig, wegen künstlicher Verkaufung.
Ah, total, also viel Geld funktioniert immer oder Grillgut oder so. Es zahlt einfach keiner die Mio, weißt du?
Halt die dauernd auf der Yacht rumliegen.
Der Kai wollte unbedingt Maserati und das, ich glaube, der hat er übertrieben.
Naja, gut. Aber mir ist tatsächlich in den nächsten 4 Wochen...
In der Sommerpause. Genau, ich kann auch nochmal, pass mal auf.
Jetzt nach 2 Stunden
kommen wir zu den SEO-Jobs und lauter Marc ist von dir, oder?
Jetzt hat er die Knöpfe entdeckt. Oh, wir müssen Schluss machen.
Wir haben noch. Genau, und zwar, wenn du gut bist in Sachen SEO und Bock auf Berlin hast oder sowieso schon
durch. Ich stelle doch gerade gar nicht ein.
Kannst du eigentlich in einer der bekanntesten SEO für Berlins einen Job als Senior SEO Consultant bekommen, nämlich bei Searchmetrics.
Okay, der Gag muss noch ein bisschen warten.
Wieso denn nicht?
Alles gut, passt schon.
Genau, nee, also auf jeden Fall.
Nein, ich habe gesagt, ich stelle doch gerade gar nicht ein, weil du sagst, das ist die coolste Agentur in Berlin.
Die stellen doch gerade gar nicht ein. Ja, zweitcoolst natürlich. Nee, also eine richtig coole. Die haben natürlich auch ein cooles Tool dabei.
Was genau, aber auf jeden Fall ist es ein Pro-Tipp, kann ich unterschreiben.
Also.
So sieht's aus.
Geil.
Senior SEO Consultant bei Searchmetrics.
Genau.
Nein, das ist sicherlich, also ich weiß ja auch, wo die sitzt und wie es da aussieht und das ist echt cool. Ich glaube, das kann schon Spaß machen dort. Also es macht auch wahrscheinlich Sinn und das ist, also ihr habt ja vorhin auch das Zitat von Markus Tober gelesen, also das ist, glaube ich, schon ein Arbeitsplatz, der Spaß machen kann.
Nee, im Moment noch nicht. Demnächst, aber im Moment noch nicht.
Auch genau. Das.
Aber cool, Jens, davor. Du stellst nicht ein.
Genau. Ansonsten zu verlosen haben wir heute nichts, dafür gab es viel Content. Okay, und damit sind wir eigentlich auch am Ende. Denkt dran, kommentiert auf allen Plattformen, bewertet uns auf iTunes. Wer Gast sein will, kann sich melden. Wir haben ja mittlerweile eine Liste, weil das letzte Mal haben sich gleich 2 Leute gemeldet, was ich sau cool finde. Ihr steht auch beide auf der Liste. Ich habe mit beiden schon auf Facebook geschrieben. Die wissen das auch, haben auch gleich geile Themen mitgebracht. Und wer da was hat, kann sich da dann genauso melden. Und damit würde ich sagen, Erik, war uns eine Freude und Ehre, mit dir hier zu sein.
War mir eine viel größere Freude und auch eine viel größere Ehre.
Vielen Dank, Erik. War hervorragend.
Ich habe zu danken. Ja, danke. Cool. Und dir, ich werde morgen mit Kai, nee, morgen nicht, genau. Morgen mal ein Seminar, aber im Laufe der Woche.
Cool.
Kai,
damit, Kai, tschüss.
Kai, ruf an. Der Erik wartet.
Genau.
Gut.
Das SEO-Haus. Mit Jens Faudrat und Markus Walter. Das SEO-Haus.